frag mal die Kritiker mit Hornbrillen. Selbst die kennen mehr von Tripers, von Bob Dylan.
Journalisten sind sauer, denn ich mach Hip-Hopper-Sound.
Kritiker-Liebling, Kontostand niedrig.
Ich hab dank, alle meine Kritikern genug da, Futter meine Mentor.
Bitte widmet mir ein Diss-Track, Bitches. Weil immer Promo und Kritik stecken.
Ich gebe keinen Fick auf gute Plattenkritik.
Aus den Luftschlössern schießen die Straßen-Rap-Apologeten als Hip-Hop-Journalisten soziologische Befunde auf.
Was geht? Wir haben heute eine sehr illustre Runde und ein krank heiß erwartetes Album. Nämlich sind an meiner Seite Lukas, der wahrscheinlich größte Haftbefehl-Experte in dieser Runde aktuell, und Kuba, der größte Haftbefehl-Liebhaber in dieser Runde hier.
Es läuft, es läuft.
Das wird ein Battle, Kuba.
Ach, ich werde mich dementsprechend auch ein bisschen zurückhalten wahrscheinlich.
Wirst du eh nicht.
Ja, man kann. Wir werden sehen. Und es soll um das schwarze Album gehen, denn dieses Album ist am Freitag erschienen und es ist das Nachfolgealbum zum weißen Album. Ein bisschen auch konzeptionell natürlich dann daran geknüpft. Titel und Cover geben es her. Wir haben das schwarze Album vor uns und das ist Haftbefehl gemäß ein ziemlich wuchtiges, großes Album wieder geworden. Und dementsprechend freue ich mich, dass ihr beide da seid, denn Lukas hat zu diesem Album insgesamt knapp 60 Seiten aufgeschrieben.
Einfach nur so aus Spaß.
Zu Haftbefehl allgemein. Genau, ich mache das einfach so. Ich mache das einfach so gerne manchmal, einfach sowas runterzuschreiben.
Und deshalb werden wir jetzt 60 Seiten Meinung von Lukas zu Haftbefehl besprechen. denn das Ganze kam ja jetzt sehr, sehr kurz nach dem weißen Album im Verhältnis zu dem, was zwischen Unzensiert bzw. Coop und dem weißen Album lag. Nämlich nur ungefähr ein Dreivierteljahr später, das ist jetzt erschienen. Und dementsprechend verlief auch die Promophase relativ zackig. Also ein paar Wochen nach der Veröffentlichung vom weißen Album sind die ersten Studio-Videos mit dem Hashtag DSA auf Instagram aufgeploppt. Und danach ging es dann schon auch zügig im letzten Herbst an die Ankündigung, das schwarze Album kommt. Wir machen das gerade, kommt im Winter und es ist jetzt Frühling, aber es ist da und es sind auch sehr, sehr eng getaktet Singles veröffentlicht worden. Also die erste Single ist ja gerade mal vor 10 Wochen ungefähr veröffentlicht worden mit Wieder am Block und danach ging es fast im 2-3-Wochen-Rhythmus weiter, sodass wir auch ein gutes Drittel des Albums im Vorhinein schon hören konnten. Und ich würde da gerne von euch wissen, als enthusiastische Haftbefehl-Verfolger, wie ihr denn diese Promophase wahrgenommen habt. Und ich glaube, dass es sogar ziemlich viel Sinn hätte, wenn wir da nicht mit dem schwarzen Album jetzt anfangen, sondern ein bisschen weiter zurückgehen und mit dem Comeback zum weißen Album und diesen gesamten quasi Zyklus von beiden Alben so ein bisschen als so ein Konstrukt betrachten. Deswegen, wie habt ihr jetzt auf das schwarze Album hingefiebert?
Ich fang gerne an, Lukas.
Also, ja, also wenn ich die Promophase zu DWA noch mit einbeziehe, was du ja gerade schon gesagt hast, dass wir da so am besten dran gehen. Bei DWA war es bei mir noch so, man muss auch den Kontext sehen, wann war das? War ja so Anfang vom Lockdown ungefähr, also ja. Vom ersten Lockdown. Und da war ich war so hyped. Also ich habe auch schon... Kuba hat das, glaube ich, mal in der...
ich habe auch eine Geschichte zu erzählen.
Genau. Und ich konnte das so nachfühlen, wo du irgendwie erzählt hast, dass du vom Fernseher saß und gewartet hast auf die Premiere und so.
Ja, einfach sogar, ich habe das sogar einfach mit ein paar Kollegen, haben uns Dingsbums, wie heißt, wo man zusammen gucken kann. Oh, wie heißt der Scheiß?
Public Viewing.
Nee, nicht Public Viewing, über Watch Together haben wir...
Public Viewing. 300 Leute einfach.
Nee, aber echt, über Watch Together so, meine haben wir so, ja, Single kommt gleich so, aber ich war, glaube ich, echt der Einzige, der aus Watch Together rauskam, weil ich dachte, yo, ich will mir das alleine geben und so, bin dann rausgegangen, so. Das war schon krass und ich weiß, als Bolan rausgekommen ist, ich war erstmal richtig pisst, weil ich habe nur das Video gesehen und da kommt halt, ist ja nach 80 Sekunden vorbei und ich dachte mir so, Digga, nee, ne, ist jetzt nicht dein Ernst. War schon richtig sauer. Wollte schon anfangen, wütende Mails zu schreiben und dann bin ich auf Spotify gegangen und ein Glück war dann noch ein Part da und ab da war alles gut. Danach kam mir Rücken an der Wand, war für mich einer der krassesten Banger von Haftbefehl seit Jahren.
Ja, der war krank. Der ist krank. Der Song ist einfach krank. Wenn der
ist du, immer.
Also das ist einfach der beste Song, wenn du, also wenn ich sauer bin oder so, wenn ich scheiße drauf bin, ja. Ich mach den an und dann können die Aggressionen irgendwo hin und dann ist auch wieder gut. Das ist auf jeden Fall gut. Ja, aber ich hab's total als positiv empfunden im ersten Lockdown, weil es kam halt die ganze Zeit Songs. Er hat dann ja auch alle 1999 Parts rausgebracht noch, weil die ja Album verschoben haben und so. Jede Woche einfach ein Song und das tat so gut. Voll.
Das waren richtig schöne Zeiten.
Ich muss sagen, so ein bisschen, wir haben auch eben im Vorgespräch ein bisschen drüber gequatscht, ein bisschen abgestumpft war ich dann, als DSA angekündigt wurde, dachte ich erst, okay, krass, sofort wieder ein Album. Finde ich natürlich geil als großer Haftbefehl-Fan, aber ich habe gemerkt, als die Singles kamen, ich fand das alles gut, aber der Hype war bei mir nicht so riesig da in dem Vorfeld, sage ich jetzt extra so, weil ich über das Album gleich auch sehr viel Positives zu sagen habe, aber hattet ihr das ähnlich, dass ihr da ein bisschen abgestumpft seid, weil das so schnell kam, oder?
Also ich habe tatsächlich so ein bisschen mittlerweile eine Art zu hören für mich gefunden, dass wenn ich Bock auf Alben habe und ich glaube, da kommen Alben, dann höre ich mir die Singles vielleicht einmal am Release-Tag an und dann auch nicht mehr. Was aber auch dann einfach irgendwie daran liegt, dass so viele Alben mittlerweile rauskommen und wenn man versucht, alles zu hören und dann noch eine Playlist, Single-Playlist baut, dann wird man ja wirsch. Deswegen habe ich so die Promophase auch immer nur freitags, samstags oder sonntags, je nachdem, wann es gepasst hat, mir einmal das Musikvideo reingezogen und ansonsten die ganze Promophase zu DSA jetzt gar nicht so richtig verfolgt, auch seine Social-Media-Aktivitäten und so nicht. Und dementsprechend habe ich das Album relativ jungfräulich gehört. Bei DWA war es ähnlich wie bei euch. Also da bin ich voll bei Lukas, was aber auch dann irgendwie dem Momentum, den dieses Album hatte, geschuldet war. Und auch, dass es, da werden wir gleich wahrscheinlich nochmal kurz drüber sprechen, weil es ja auch irgendwie den Kontrast zu dem Album ausmacht, für Haftbefehlsverhältnisse ein deutlich ungewöhnlicherer klingendes Album war, als das neue es ist. Und deshalb hat das irgendwie so ein bisschen mehr Hype erzeugt. Aber am Ende sagt das, glaube ich, über das Album an sich relativ wenig aus. Und deswegen war für mich die Promophase zum schwarzen Album jetzt einfach ein, ich habe mich sehr gefreut, dass es weitergeht, war so meine Meinung darauf. Und ich bin auch ganz glücklich, dass es nicht wieder so ein Ding war, wo man jetzt ein großes Momentum aufgebaut hat und einen riesigen Release-Moment hatte und alles irgendwie als so ein Blockbuster gefahren wurde, sondern dem Album gerecht eben das Ganze ein bisschen schneller und dreckiger gemacht wurde als beim Album davor.
Mhm. Ja, also wenn ich auch noch meine zwei Cent sagen kann, ich fand die erste Single, also war richtig geil, habe ich mich wirklich wie das kleinste Kind gefreut, habe es auch, glaube ich, locker in einer Woche tot gehört, also ich glaube, den Song kann ich mir nicht mehr geben. Der zweite ging auch noch, aber dann kam, wurde es mir auch so ein bisschen egaler, wobei es bei mir halt auch, also ich habe das Album halt davor schon gepflegt, war ich auch das, also ich habe das tatsächlich jetzt auch zum ersten Mal aus einer anderen Ebene mitverfolgt, so eine Promophase. Also ich kannte vieles schon, deswegen habe ich mich nicht so krass gefreut wie sonst, wie man das als ja, normaler Fan so macht, aber am Ende des Tages hat es geknallt, wobei ich trotzdem sagen muss, also mir ist das Album zu spät gekommen, also das macht das Album natürlich nicht schlechter oder besser, ist ja auch, können ja auch, weiß nicht, Corona kann ja dazwischen gefunkt haben oder konnte einfach nicht irgendwo aufnehmen oder irgendwas anderes dazwischen gekommen, weiß ich ja nicht, ist ja auch alles schön und gut, aber mein Wunsch wäre es gewesen, wenn er einfach wieder diesen Unzensit-Move gemacht hätte, einfach über Nacht released hätte, weil das wäre halt der King-Move. Und vor allem, er wird ja auch, glaube ich, also wenn man mal ehrlich ist, glaube ich, bezweifle ich, dass er die höchste Chartplatzierung in alle Alben haben wird, so deswegen hätte so ein Move ihm auch noch mal besser zugestanden, aber wen juckt's am Ende, was ich dazu sage.
Verändert das deine Sichtweise auf so ein Album, dass du das jetzt aus dieser journalistischen oder musikjournalistischen Perspektive mitbegleitest und man quasi noch mehr hinter den Vorhang schaut, als man das ohnehin schon kann, wenn man ihn irgendwie über Social Media verfolgt?
Nee, tatsächlich, also das hat gar nicht so krass was damit zu tun. Ich fand es einfach, also das ist so ein bisschen, ich war so ein bisschen zwiegespalten, weil ich fand es richtig geil, als ich das Album geschickt bekommen habe. Aber danach, als ich es mir ein paar Mal angehört habe, dachte ich mir auch, ja okay, jetzt bin ich gespoilert. So, weißt du?
Und ja, also, das kann ich nachfühlen, weil bei mir war es ja auch.
Stimmt, bei dir war es nicht anders. Ja, genau. Also ich glaube,
ist bei dir ein Release-Date noch ein wichtiger Bestandteil vom Album?
Ja, also wenn ich das Album davon nicht kenne, dann ja schon. Ne? Also man ackert ja auch auf was hin, so, ne?
Ja, klar. Fairer Punkt. Aber du hast dann halt einfach ein anderes Release-Date als, obwohl du darfst ja auch mit niemandem drüber reden, das ist schon, ja, schon eine fiese Sache.
Ja, eben, da kommt ja noch dazu, du darfst ja im Normalfall mit niemandem darüber reden, also das heißt, du musst dann auch noch für dich behalten, also das ist, also vielleicht nicht das Ideale für mich, so, weißt du, weil, also ich würde mich, also das merkt man ja auch immer, wenn, also bei DWA, Single kommt raus, so, ich spam den Chat so um 0 Uhr, um 0:30 so. Und das konnte ich halt hier jetzt nicht machen.
Du kannst halt nicht mit den Jungs im Watch Together Raum aufmachen. So. Das ist halt einfach das Problem.
Ja, eben.
Ich fühl das. Also das gehört ja auch voll dazu, dass man sich darauf freut, dass man das mit Leuten teilt. Vor allem bei Haftbefehl. Das hat bei mir halt so eine Sonderstellung, weil da halt so viel Emotionen drin sind, die man ganz oft auch nicht so leicht vermitteln kann oder Leuten präsentieren kann, wenn die das Album nicht gehört haben. Mhm. Oder das kannst du nicht rüberbringen, finde ich. Wenn wir vielleicht da gleich auch noch drauf kommen, weil gerade bei dem Album ja auch sehr viel dann über dieses Auslaufen nach den Songs, was ja auch ein relativ neues Element ist bei ihm, passiert, was man ja so gar nicht jemandem erklären kann, wenn er den Song nicht gehört hat.
Aber was hat denn die Promophase bei euch für eine Erwartungshaltung an das Album selber geweckt? Als dass man kennt das Cover ab dem ersten Tag, ab dem ersten Single-Release, es wurde ja jetzt nicht so, wie man das häufig kennt, aufgebaut, dass dann eine Single kommt und dann wird ein Ding draus gemacht, sondern das ist ja eher klassisch alles direkt ab der ersten Single da gewesen. Die Tracklist, das Cover, das Release-Date und auch ein über die Singles immer klarer werdender Soundentwurf. Und mit welcher Erwartung seid ihr dann, als ihr das Album das erste Mal als Gesamtes gehört habt, da reingegangen? Auch vielleicht dann im Kontext Gesamtdiskografie von Haftbefehl.
Also als Wieder am Block rauskam, und das war, glaube ich, auch die einzige Referenz, die ich hatte, bevor ich das Album zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, und Schwarzes Album ist angesagt, habe ich gedacht, okay, es geht nur auf die Fresse. Und es wird ein komplettes Straßending. Genau, das habe ich gedacht.
Ja, ich hatte es mir ein wenig düsterer vorgestellt oder erhofft, wie auch immer man es betiteln mag.
Findest du es nicht düster stellweise?
Ich finde es schon. Also düsterer als das Weiße.
Ich finde es viel düsterer als das Weiße, aber konstant.
Ich rede nur von meinem Ich rede jetzt nur davon, wie es mir vorgestellt, also nicht, wie es am Ende war. Ich hätte, also so wie ich reingegangen bin, bevor ich ins Album gegangen bin, also das habe ich mir vorgestellt, dass es ein bisschen düsterer wird, vielleicht auch weniger Autotune-lastig, einfach so ein bisschen das Haftbefehl ein bisschen weniger verkopft in die Woof geht und einfach mal richtig schön frech ins Mikrofon rotzt. Das war mein Wunsch.
Ich habe mal drüber nachgedacht, ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, ich stelle jetzt einfach mal diese These auf. Es gab ja mal diese Zeit, in der Haft gesagt hat, dass er Russisch Roulette 2 macht und Aslak Stereotyp 2. Er noch in die Box haut, ne? Und jetzt haben wir ja trotzdem zwei Alben im Endeffekt bekommen, die zusammenhängen, also das Weiße Album und das Schwarze Album. Und ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, ob das vielleicht noch Überbleibsel von diesem Plan sind. Also vielleicht hat er auch gar nichts gehabt, als er gesagt hat, ich mache Russisch Roulette 2 und ich mache Aslak Stereotyp 2, weiß man nicht. Aber ich habe immer die ganze Zeit gedacht, DWA könnte auch Russisch Roulette 2 sein, in einer gewissen Weise, weil halt 1999 fortgeführt wird, weil es sehr persönlich ist in vielen Stellen, auch außerhalb dieser Reihe. Und DSA, das dann irgendwie dann doch schon irgendwie sehr blocklastig ist in gewisser Weise und in vielen Stellen darauf die Fresse gibt, vielleicht ein Aslak Stereotyp 2. Einfach mal als These in den Raum.
Da äußert er sich ja im Interview mit Miri zu. Nicht explizit zu diesem Fall, aber zu der Idee von Fortsetzung. Und wo er ja auch sagt, er hat für sich beschlossen, dass das etwas ist, was in seiner Karriere keinen Platz hat. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht unbedingt in einer Tradition davon steht, sondern dass man das vielleicht da, also nicht dafür gedacht ist. Dass man es aber rein interpretieren kann, ist ja klar. Also das ist es liegt fast also auf der Hand auch auf eine gewisse Art und Weise und ist auch so, wie du sagst, hat es schon einen Sinn. Ich kann es nachvollziehen. Aber ich glaube, ihm selbst würde man Unrecht tun, wenn man ihn das fragen würde. Weil das wohl in einer Phase entstanden ist, wo er dann ja auch in demselben Interview sagt, dass er so ungefähr 2017, 2018, sehr planlos war, wo er hin soll und dann einfach nach dem Coop-Album so ein bisschen vorm Nichts stand und das auch ein Grund ist, warum es so lange gedauert hat, bis neue Musik kam.
Wie fandet ihr das Coop-Album eigentlich?
Hatte schon sehr krasse Songs.
Voll, ja. Ne? Aber als Ganzes fand ich es nicht so. Aber da, safe, so, weil 5, 6 Songs sind unfassbar.
Der das ist halt mehr ein Entertainment-Album.
Ey, der Huff-Part auf Kanak, der ist einfach so krank.
Ja, ja, hundertprozentig. Ja. Das ist dieser Frank Sinatra-Beat, der erste, ne?
Ja,
da ist noch Katar drauf. Und er ist dann auf dem zweiten Beat, oder?
Ja, genau, da ist ein Beat-Switch drin. Ich weiß aber nicht, ob der erste der Frank Sinatra-Beat ist oder der zweite.
Ich meine, dass das Beat-Tag im ersten ist.
Okay.
Und im zweiten kommt dann die Achse.
Ah ja, genau. Ja, voll, du hast recht. Ja.
Zwei Rolis pro Arm und Lauf der Dinge ist auch richtig geil. Weiß ich, ob ihr die ahnt.
Ja. Da ist doch auch Tag drauf,
oder? Die Hook von zwei Rolis pro Arm. Ey, wirklich, als ich die zum ersten Mal gehört habe, das war eine Offenbarung für mich.
Ja, voll. Also das ist auch so eine Sache, da kriegt er mich auch so leicht, wenn er da einfach so ein Hurensohn raushaut, dann lache ich einfach und bin glücklich. Ja.
Safe.
Also das ist auch ein gutes Album. Rückblickend betrachtet. Das ist aber eben weniger so ein Monument, wie Haftbefehl das ja dann dazu neigt, sein Soloalbum immer mal wieder zu machen. Aber halt einfach dann so ein Unterhaltungsding, was ja auch irgendwie diese sehr selbstironischen Musikvideos dazu dann noch ein bisschen bekräftigen. Deswegen schon gut gealtert. Aber zurück zum schwarzen Album und zu der Frage, wo waren wir denn gerade stehen geblieben, als wir zu Coop abgedriftet sind? Bei Aslak Stereotyp 2 und Russisch Roulette 2, ne?
Mhm, ja.
Ich glaube schon, dass das vielleicht so ein bisschen was ist, was man noch mit dahin ziehen kann, dann auf die Art und Weise, dass er sagt, er macht 2 Alben. Ja, das ist vielleicht irgendwie dann das Überbleibsel davon.
Ja, also kann auch sein, ich meine, er hat ja auch gesagt, dass er jetzt gerade, dass er gerade im Lockdown irgendwie sehr aktiv ist. Vielleicht ist da auch sehr viel spontanes Zeug entstanden. Hat ja auch viele Songs wohl weggegeben, hat er ja im Interview auch gesagt. Es bleibt wohl ein Rätsel, aber ich fand diese Parallele dann auch durch die 1999-Dinger und die Tonalität auf den beiden Dingern irgendwie passend.
Ich finde das halt voll interessant, weil so gehe ich gar nicht ins Album hören rein, wenn ich ehrlich bin. Also anders gefragt, ist dir das einfach beim Hören aufgefallen oder hast du das jetzt im Zuge der Recherche für den Stream hier gemacht? Also ist dir das
in den Sinn gekommen? In der Recherche ist es mir in den Sinn gekommen, weil ich darüber nachgedacht habe, okay, wann ging es eigentlich los, als das letzte, dieses Warten, dieses ewige Warten auf, wann kommt ein Haftalbum? Als so ein Haftalbum, das deutsche Detox war, so, kommt da jetzt was, dann wurde was angekündigt, dann wurde es wieder verschoben, dann wurde wieder gesagt, es kommt sogar Aslak Stereotyp 2 dazu, das ist ja so ein Prozess, der ja auch die Erwartungshaltung schürt und darüber habe ich nachgedacht und dann dachte ich, okay, ich könnte es drauf projizieren und es passt irgendwie, aber beim Hören hast du recht, ist mir jetzt auch nicht direkt in den Sinn gekommen. Es sind schon eigenständige Dinger. Ich glaube, es ist auch gut, dass er
keine Vergleiche. Ich wollte gerade sagen, ich weiß halt auch nicht, ob es immer so geil ist, wenn man halt immer diese Vergleiche. Also, ich mache schon Sinn auch mit deinen Ausführungen. So 1999 Parts sind auf DWA gelandet, so deswegen könnte es halt Russisch Roulette 2 sein, aber. Also, kann er einfach überhaupt nicht. Also, weißt du, ich weiß auch nicht, ob man sich damit immer so einen Gefallen tut. Also, vielleicht kann man auch einfach die Kirche im Dorf lassen, einfach die Mucke hören. So. Ja, jedes Album steht ja am Ende auch für sich. Und das tut es hier, glaube ich, auch.
Ich glaube aber generell. Und das ist auch was so ein bisschen auf dem Weg zum Album schon passiert ist, aber das ist vielmehr ausgelöst durch das weiße Album, dass er seine Feuilleton-Liebhaberrolle doch ganz geil findet und so ein bisschen mehr mit Inszenierung spielt und bewusster mit Inszenierung spielt und mit dem, was er jetzt irgendwie als etwas künstlerischere Ansprüche an seine Alben hat. Und gleichzeitig trotzdem sehr viel Direktes und Impulsives von sich da reinpackt. Und das Ganze, das so ein bisschen vielleicht noch undurchschaubarer und ein bisschen künstlerischer macht, als es das vorher war. Und dass das sowas ist, wo wahrscheinlich auch die Zukunft für ihn drin liegt, warum eben die Haftbefehl-Karriere auch nach Album 6 dann nicht langweilig wird, weil er jetzt eben die Freiheit hat, wirklich auch den Arzi-Scheiß zu machen, ohne dabei irgendwie peinlich zu werden und sich auch auf eine gewisse Art und Weise selbst zu inszenieren, sei es durch Kleidung, durch nochmal beklopptere Outfits, als man sie jemals von ihm gesehen hat, durch die Art, wie er sich in Interviews präsentiert und wie er auch mit seiner Rolle, die vielleicht irgendwann mal durchs impulsive Auftreten in der Öffentlichkeit entstanden ist, spielt. Ich denke da an das Arte-Interview, das er gegeben hat, wo er so drüber mit den Platten durch diesen Raum wirft. Und wo ich das Gefühl habe, dass er sich sehr wohl in seiner Rolle fühlt, jetzt so ein bisschen als der Künstler unter den Straßenrappern wahrgenommen zu werden und einfach machen zu können, worauf er Bock hat und sich auch mal ein bisschen gehen zu lassen dabei und so ein bisschen noch mehr wilde Moves zu machen, für die sich viele Leute wahrscheinlich zu schade wären, weil es einen Image-Schaden bedeuten könnte. Und bei ihm ist genau das dann ja jetzt zu dem gewachsen, was sein Image so ein bisschen abhebt und so über dem Rest der Szene schweben lässt.
Ich glaube, am Ende des Tages ist Haftbefehl auch irgendwie Everybody's Darling, ne? Also auf den kann sich Feuilleton genauso gut einigen wie halt auch die Jungs vom Block und Leute wie wir. So.
Ja, aber ist die Frage, und das hat er ja auch, also ich verstehe schon den Punkt, weil es hat halt, glaube ich, echt lang gebraucht für ihn, dass er das so annimmt, ne? Also ich habe auch das Gefühl, dass es jetzt zum ersten Mal wirklich, da stimme ich ja Nick auch voll zu, dass er da auch ein bisschen gezielter drauf geht, weil als ich zum Beispiel Kaputte Aufzüge gehört habe, war mein erster Gedanke, das ist ein Traum für jeden Germanistikstudenten. Ey. Das ist einfach, so dieses eine Motiv für eine Gesellschaftsschicht, die halt am Rande der Mehrheitsgesellschaft steht und diese kaputten Aufzüge so als Motiv da durchzuziehen, das ist einfach so, so strong, aber wirkt auch sehr, ey, ich weiß, dass ich das jetzt darf. Und dass Leute das feiern, ich mache das jetzt auch. Also das wertet es überhaupt nicht ab. Ich finde es großartig, ich finde es einen unfassbar krassen Song. Aber das kommt da auf jeden Fall raus, finde ich, ja.
Du hast gerade die Überleitung quasi schon gemacht. Das muss ich jetzt gar nicht machen. Wir sind jetzt schon im Album. Und ich würde jetzt gerne einfach so ein bisschen über das Album selber reden. Über das schwarze Album als Album selbst. Und vielleicht auch als dann das Nachfolgeprojekt zum weißen Album. Und was so die Motive sind, die ihr da so drin hört, seht. Wie das Ganze, was das mit euch macht, welche Beats euch am besten gefallen, wie ihr zur Zusammenarbeit wieder mit Besessien steht. Und dass ich sehr viele Meinungen von euch bekomme, denn das ist ja auch schon durch die eine oder andere WhatsApp-Gruppe geschossen. Und ich würde euch da jetzt einfach mal das Feld überlassen und ich grätsch rein, wenn mir was einfällt. Aber da können wir jetzt einfach mal starten, vielleicht auch mit dem, was das schwarze Album jetzt, nachdem wir es am Wochenende relativ viel gehört haben, so die Motive sind und das Inhaltliche, was sich da durchzieht.
Also was ich ganz interessant fand, ich habe ja in der Gang-Gruppe so eine kleine Überlegung aufgestellt. So, ich finde so, also vor allem die erste Hälfte des Albums, ich glaube, es sind die ersten 6 Songs, lass mich kurz nachschauen. 1, 2, 3. Ja doch, bis 4 Kanaken. Also die ersten 6 Songs, also finde ich so geil. Also das ist für mich, also danach, ich finde auch nach der zweiten Hälfte flacht es schon ein wenig ab. Ist auch, wenn immer wieder noch kranke Songs und kranke Banger bei rumkommen. Aber so gerade der Anfang, also da habe ich mich auch direkt schon mal der ersten Zeile, die erste Zeile ist ja, der Treppenhaus ist kaputt. Das Treppenhaus, was ich auch sehr geil finde. Also
100%, ich liebe auch genau diesen Einstieg.
Es ist genauso wie umso tiefer die, wie auf wieder am Block, wie heißt die Zeile, umso tiefer die Sünde, also es ist ja auch falsch, aber es ist auch geil, also sehr, sehr nice. Auf jeden Fall, ich habe mich direkt in diesem Aufzug wiedergefunden, als ich den Song gehört habe. Also ich war wirklich instant, war ich in diesem ekligen, verruchten, in diesem Block. So, und hatte das Bild nicht vor Augen, sehe so, wie der Fahrstuhl versuchte aufzugehen, aber es klappt nicht, weil er kaputt ist, und dann geht Hafti nach unten, hilft seiner Mama Tüten tragen, so. Das war so der erste Song. Danach direkt der zweite Song, wieder am Block, ist quasi eine neue Szene für mich, wo er einfach auf dem Block, ja, wie schon gesagt, also anfängt im Block zu gehen und anfängt seine Drogen zu verkaufen. Danach direkt Kokaretten, neues Szenario, wo er, keine Ahnung, am Bahnhof in Frankfurt chillt und die ganze Zeit Kokaretten raucht, wo er einfach schon komplett in diesem Film gefangen ist. Danach macht er einen Abstecher in die Crack-Küche, weil sein Koks alle ist. Auch sehr, also der Song hat mich auch direkt an Schmeiß den Gas hat erinnert, an Schmeiß den Gas hat erinnert. Da waren ja auch, glaube ich, ein paar Zeilen, die mehr oder weniger so übernommen wurde. Ja, und danach, nach der Crack-Küche, so nachdem man so ein bisschen so den Drogenalltag mitbekommen hat, wobei man auch zwischendurch natürlich immer wieder mitbekommt, dass es kein geiles Leben ist, so, weil, also, keine Ahnung, was ist, also, was ist geil daran, mit Kokaretten im Mund durch Frankfurt zu laufen, wenn man wahrscheinlich, ich gehe mal stark davon aus, dass das sein 1999er-Ich ist, so. Wie gesagt, auf jeden Fall nach Crack-Küche kommt dann so der erste reflektive Moment, so offen geschlossen für mich, würde ich sagen, also ich habe den Track halt schon krass überhört, deswegen weiß ich nicht, ob es so ist, aber für mich fast der outstanding Track auf dem Album, weil er einfach 1:1, also ich finde, das ist irgendwie die Sets von Haftbefehl, so gerade diese reflexiven Parts, wo er, ich kann es, also manchmal fällt es mir auch schwer, das irgendwie zu schreiben, weil am Ende des Tages muss man Musik hören und fühlen, aber wie er das, also wie er, also ich finde alleine dieses Bild, so Pupillen offen, Kiefer geschlossen, das ist also so stark, ich wäre niemals darauf gekommen, sowas irgendwie zu nehmen, und dann er droppt es einfach und du hast es direkt vor Augen und ich habe direkt da schon eine melancholische Note drin, so, weil es einfach relativ schnell traurig ist, so, weiß ich nicht.
Mich killt auch absolut die Zeile auf dem Song, wo du gerade da bist. Trau dich nicht in unsere Gegend, denn traurig unser Leben. Das ist so simpel, aber du denkst ja, so bei der ersten Hälfte der Zeile so, trau dich nicht in unsere Gegend. Das ist halt so locker auf vielen anderen Rap-Songs oder auch auf vielen anderen Hafti-Songs. Das ist halt eine Ansage so. Aber weil hier gehst du dran kaputt, weil alles so traurig ist. Deswegen komm nicht her. Und es ist einfach so simpel, oft so simple und einfache Bilder, die deswegen aber so genial sind. Also stimme ich dir voll zu.
Ja, und dann, um meine kleine Ausführung noch zu Ende zu bringen, nach offen geschlossen, wo auch so, wo man gemerkt hat, so, dass alles richtig scheiße, was hier ist, eigentlich, also das ist, für niemanden ist das ein Umgang, für niemanden ist das hier ein Umfeld. Danach kommt halt so für mich mit Vier Kanaken quasi der erste etwas auflösen, also der Song, der so ein bisschen die Stimmung hebt, obwohl der Song per se gar nicht positiv ist, soweit ich das jetzt verstanden habe, fahren die einfach von A nach B und haben Kilo im Wagen. Aber irgendwie dadurch, also dass es in diesem Song für mich primär um diese Autofahrt geht, ist es für mich irgendwie so ein Hauch Normalität für die Jungs. Und das fand ich ganz spannend. Also ich finde, das war so der Song, den hat das Album auch ein bisschen gebraucht, so um diese Stimmung nicht einfach, um sich nicht komplett niederzudrücken, weil, also alleine mit Bezazian Speed, also es haut dich einfach weg, ne? So, und Ich fand das diesbezüglich auf jeden Fall sehr interessant. Keine Ahnung, ob meine Ausführung irgendwie Sinn macht. Vielleicht bin ich der Einzige auf der Welt, der das so gesehen hat, aber so die ersten 6 Songs finde ich, also nicht 10 von 10, aber schon sehr nah dran im Großen und Ganzen.
Ich verstehe absolut die Reise, die du da sozusagen machst und die das Album da macht. Da gehe ich komplett mit, dass das einfach so ein Film ist und man ihm sozusagen folgt durch seinen Alltag. Ich muss aber so ein bisschen, außer Yannick, du willst noch was dazu sagen? Weil sonst würde ich gerne dagegen schießen mit einer These.
Also bevor du die These reinschießt, würde ich sagen, die ersten 5 Songs werden auch eine sehr, sehr kranke EP gewesen.
Oh ja.
Oh ja.
Oh, das wäre
ein hartes Projekt. Und dann einfach.
Digga, was? Genau, das wäre die krankeste EP aller Zeiten.
Wieder am Block-EP, Alter.
Richtig. Shit, einfach so für zwischendurch, Digga, dann kommt das Album. Oh, ja. Krank.
Aber was ich sagen wollte, um da ein bisschen gegenzugehen, weil du sagst bis zum 6. Song, das ist so dafür geht es für dich nur hoch und danach geht's runter. Für mich ist nämlich der beste Song auf dem Album und ich erkläre jetzt gleich warum, 24-7.
Okay, das ist krass, weil ich finde, für mich ist es der Song, den ich nicht durchhören kann.
Okay, krass. Da würde ich gleich gern wissen, wieso, weil ich fand...
Guck mal, das Ding ist, es ist genauso wie auf DWA, Depression und Schmerz. Für mich einer der krassesten Songs auf dem Album, bis das Feature einsetzt. Und genau das habe ich hier auch. Und das, also, am Ende des Tages ist es ja auch nur subjektiv und persönlich, aber ich kann Farid Bang nicht zuhören. Ich finde, es klingt sehr schlimm. Auch wenn ich kann sehr gut nachvollziehen, warum dieser Song so stattfindet, weil es ist auch irgendwie ein ziemlicher Legacy-Song. So, die beiden haben ja auch viel erlebt und sind jetzt auch im Laufe der Jahre wieder, also auch zumindest öffentlichkeitswirksam, wieder näher aneinander geraten. Ich weiß nicht, ob sie davor irgendwie keinen Kontakt hatten oder so. Insofern kann ich das schon nachvollziehen, aber als Song, also wie gesagt, Hafti Part geil, aber wenn Farid einsetzt, bin ich leider raus.
Ich verstehe diese Abneigung oder diese, dass du sagst, okay, kann ich mir nicht so anhören. Ich finde es aber gerade deswegen so krass, weil ich habe halt echt Schiss gehabt vor dem Feature, als ich es gelesen habe und dachte, okay, weil es gab auf dem letzten Farid-Album so ein Feature mit Haft, wo beide ziemlich eklige und wirklich unnötige Lines aus meiner Sicht gebracht haben. So.
Ja, richtiger Müll-Song.
Ja, da wurde es richtig eklig und deswegen hatte ich sehr viel Angst. Aber dann haben wir diesen Song bekommen, der sehr krass mit einer Vorbildsfunktion irgendwie spielt, ohne dabei irgendwie unangenehm zu werden. Also es ist nicht so dieses, du kannst alles schaffen, Erfolg ist kein Glückmäßige, sondern es ist einfach so, ich nehme meine Vorbildfunktion wahr und mach's auf unsere Art, stellen wir da, ey, du kannst es packen und zwar, wenn es dir gerade scheiße geht, hier hast du irgendwie so einen typischen Stehauf-Song, aber ich habe noch nie so einen guten Motivationstrack gehört und ich liebe diese nuschelte Hook, ich verstehe nur die Hälfte, ich glaube, ich habe auch hier versucht, die Hook irgendwie zu benennen. Als
ich kann es dir sagen, ich bin gerade auf Genius. Straße, okay, Blut, Hass in den Adern, Druck auf der Brust, nichts im Magen, 24/7 kein Schlaf. Bist du vom Block, checkst du mich ab, Straße im Blut, Hass in den Adern und so weiter und so fort.
Alles klar, ich hatte so zwei Stellen nicht.
Ey, aber for real, Lukas, spätestens bei den Adlibs, also ich die Adlibs finde ich echt, also ich weiß nicht, also vielleicht cringe ich mich da auch selbst weg, aber weiß nicht. Also ich finde es auch irgendwie lustig, aber also, das ist wie für einen Moslem freitags beten. Alhamdulillah! Keine zweite Chance, du bist abgelehnt. AfD, so weiß ich nicht. Also es ist halt auch
ich Ende des Tages, ich weiß nicht, es hat mich bekommen.
Ist auch schön. Megaboy, Big Boy schreibt im Chat ganz gut, mit 24/7 ist das, was Kontra K nicht kann. Und das ist ja auch das, was Lukas gerade gesagt hat. Es ist so ein bisschen der Stehauf-Song, der einfach sich zwar plakative Bilder sucht, aber dabei so ein bisschen greifbarer ist einfach. Und da bin ich auch bei dir. Und ich finde an dem Song super, wie er performt wird, weil ich, also gerade von Haftbefehl, das Gefühl habe, dass auf dem weißen Album vieles noch sehr verkopft war und er sich da bei der Performance einfach so richtig hat treiben lassen und es so natürlich klingt, obwohl es so weit weg ist von dem, was er vorher so an Flows gemacht hat und geliefert hat. Und das einfach wahnsinnig schön klingt. Es ist sehr ästhetisch, musikalisch alles. Auf dem
Es sind halt die kompletten zwei Welten, so in dem Hook komplett genuschelt und in den Parts so gestochen scharf wie nie. Mhm. Und das, also mich hat der Song auf jeden Fall abgeholt aus einem Gefühl heraus und weil ich die Haltung da mag. Genau, aber ich verstehe auf jeden Fall deinen Punkt, Kuba.
Ja, alles gut, no front. Ist ja schön, wenn es dir gefällt. Aber ich muss auch sagen, also nochmal noch was Positives zu sagen, auch das mit der genuschelten Hook finde ich auch sehr geil. Das ist auch, glaube ich, das, was ich mir auch oft wünsche von Haftbefehl, dass er einfach so ein bisschen weniger verkopft an die Sache rangeht. Das meine ich vielleicht auch mit, keine Ahnung, einfach mal ins Studio gehen. So ein bisschen Platin-Seite von Block Platin, wisst ihr, so diese Zeit, einfach so ein bisschen. Also normal, ich glaube, zu der Zeit hat er sehr, sehr viele Drogen genommen. So.
Wie er sagt, durch den Tisch treten. Ich finde diese Formulierung geil, Alter.
Das merkt man ja auch. Und wahrscheinlich werden wir niemals mal in den Punkt kommen, wo er noch so eine Musik machen wird. So, da müsste wahrscheinlich noch sehr vieles passieren. Aber das ist halt das Geile so. Weil da waren halt Songs drauf, die wahrscheinlich damals viele Leute vom Kopf gestoßen haben. Wo man sich gedacht hat, was ist das für ein Müll? So, warum nuschelt er da? Oder warum macht er jetzt so hoch und da so tief? Warum ist das so? Aber heute sind die Zeiten noch anders. Ich wünsche mir einfach noch mal so ein zweites Block Platin, wenn ich ehrlich bin.
Lass die Vergangenheit ruhen. Kuba, wachse mit Haftbefehl. Wir sind jetzt in der Mitte des Albums angekommen und irgendwie entwickelt sich das doch so ein bisschen zu einem Track by Track, weil es natürlich aber auch, und das ist ja auch was bei Haftbefehl dann wieder noch mit reinspielt, ein Album ist, das einem Aufbau folgt. Und da macht es auch dann irgendwo ein bisschen mehr Sinn, das Ganze Stück für Stück durchzugehen. Und wir geraten dann ja mit 24/7 so ein bisschen in die etwas sprunghaftere Hälfte des Albums, die dann ja so gerade mit Du weißt, dass es Haft ist, der ja auch als Single veröffentlicht wurde, so ein bisschen, ich glaube, auch Till Wilhelm war es, hat auf Twitter geschrieben, der Song ist die ist einfach nur ein dreiminütiger Anfall von Kokainarroganz im positiven Sinne. Und das finde ich eine sehr schöne Beschreibung für diesen Song. Deswegen auch liebe Grüße, Till. Und kann ich mir aber auch vorstellen, dass es einer der zumindest in jüngerer Zeit am kontroversesten aufgenommenen Haftsongs ist. Und deswegen würde mich interessieren, was der mit euch macht. Denn gerade so die Produktion und wie er darauf performt, gehen ja doch relativ weg von dem, was er sonst macht.
Also beim ersten Mal hören dachte ich mir so, what the fuck, was ist das? Ich fand es richtig kacke. Aber es war ein richtiger Grower. Und dann, als er als Single rausgekommen ist, ich weiß, ich war an diesem Freitag im Büro und ich bin die ganze Zeit mit diesem Ofen durchs Haus gelaufen. Es war unfassbar. Also im Nachgang bin ich großer Fan von dem Song. Und wie gesagt, das ist auch das, also darüber haben wir jetzt gerade auch schon ein bisschen gesprochen, so dieses weniger Verkopfte, einfach machen. Ich weiß, ich kann auch sein, dass er am Ende des Tages 3 Wochen an dem Song saß. Für mich fühlt es sich nicht so an. Für mich fühlt es sich relativ spontan an. Und sehr geil. Auch wenn ich da, also weiß ich, es sind auch immer, ich verstehe halt einige Lines nicht, warum man die nicht bringt, warum man die bringt. Aber Song ist geil.
Ja. Also ich finde, das ist so der Inbegriff davon, was Haft immer ja wieder sagt, dass er irgendwie was anderes machen will, dass er sich irgendwie, also dass er sich immer darum bemüht ist, irgendwie eine gewisse neue Ästhetik in deutschen Straßenrap, Gangsterrap zu bringen und nicht das Gleiche machen will, was alle schon gemacht haben oder gerade machen. Deswegen, ich kann mir auch vorstellen, dass der Song relativ spontan entstanden ist, aber ich könnte mir genauso gut auch vorstellen, dass es sehr viele spontane Sessions gab, wo er geguckt hat, kriege ich irgendwas Neues hin, und das kam dann dabei raus am Ende, und deswegen hat er den einen draufgepackt. Aber ich finde, das ist auch so ein klassischer Song, der kam als Single raus, oder ich habe den, also als ich ihn alleinstehend mit Video gehört habe, dachte ich, ja, ist ein geiles Ding, aber ich glaube, ich peile das erst, wenn ich das Album nochmal komplett hören kann. So. Das finde ich funktioniert für mich vollkommen nur im Albumkontext, weil das so ein Sound von ihm ist. Du kommst aus 24/7 raus, hast da klare Ansagen, dann kommt der so, der komplett, du hast gerade gesagt, Kokain-Arroganz, komplett vercracktes Ding ist, und dann geht's weiter mit Lebe Leben, wo es wieder komplette Ansagen gibt. Also ich brauche diese anderen Welten, um das zu peilen. Das ist für mich ein kompletter Albumtrack, aber wirklich der Inbegriff davon, warum man sich immer wieder auf ein Haftalbum freut, wenn man nicht weiß, was passiert.
Aber eigentlich muss man ja bei diesem Song über Haftis Dance Moves im Video sprechen. Habt ihr die geahnt? Die sind so episch, Digga.
Scheiße. Und auch da glaube ich, gerade in er tanzt ja auch sogar im Offen-Geschlossen-Video, dass das auch was ist, was er immer mehr für sich entdeckt und immer mehr so die Art, sich vor Kamera und als gleichzeitig irgendwie Kunstfigur, die er aus sich selbst erschafft, so zu inszenieren und einfach dann mal sich denkt, jetzt tanze ich, und dann guckt man einfach mal, was passiert, und die Kamera wird einfach laufen gelassen und dann sieht es halt geil aus und wird ins Video geschnitten. Und gerade dadurch kommt dann ja so ein, wieder so dieses, du kannst den nicht entschlüsseln, Sichtweise auf ihn, die Perspektive, dieses Mystifizieren von sich selber. Ist das jetzt geplant? Ist das aus dem Affekt? Und das funktioniert da ja auch, weil er spielt da ja sehr bewusst mit. Also
aber ich find,
im Video ist es ja wirklich sehr offensiv.
Aber ich finde irgendwie weird, also das geht ja, also was mich wundert es ein bisschen, dass sowas nicht viral geht. Also dass der Song jetzt irgendwie nicht der krass die Masse trifft, verstehe ich, aber also alleine, also ich stelle mir diese Dance-Moves einfach auf 100 Meme-Seiten vor. Und sowas passiert nicht.
Ich glaube, dafür ist Haft häufig zu ernst, als dass die Leute, die, also wenn man das vermimen würde.
Weil tatsächlich dachte ich beim ersten Mal hören des Songs, das wäre vielleicht so ein Versuch, irgendwie viral zu gehen, halt auch wegen der Catchphrase. So, es hätte ja funktionieren können, so, aber am Ende des Tages ist der Song halt einfach viel zu düster, viel zu.
Und die Catchphrase ist ja auch keine neue Catchphrase, sondern er hat halt einfach eine Line von sich übernommen. Ja,
aber die, also weiß nicht, also wie, ich meine, Havalgrill und so, das ist auch alles aus Memes entstanden. Also es sind schon, also für mich ist es schon ein geiler Catchphrase, du weißt, dass es Haft ist. Also bei
auch, ja, aber ist es auf Ich ficke dich, wo er so einsteigt? Ja. Er steigt ja so in den Song ein. Ne? Also
du weißt, dass es Haft ist!
Genau, also es ist ja nicht mal, es war ja schon ein Meme. Er macht jetzt, er kramt es nur noch mal raus.
Ja, stimmt, ja gut.
Und ich glaube auch, der Unterschied zu, keine Ahnung, zum Beispiel, du hast gerade Ratar als Beispiel genannt, ist halt auch, dass Haft es auch überhaupt nicht darauf anlegt. Also ich glaube, also wenn er jetzt vielleicht dazu aufrufen würde oder einfach reposten würde, wenn es mal solche Memes gibt, aber ich glaube, das würde er nicht tun. Mhm. Ich glaube, deswegen gibt es auch keine Leute, die denken, geil, ich baue daraus ein geiles Meme und guck, dass er das auch noch verbreitet. Ich glaube, das spielt da ja auch eine Rolle. Und das ist einfach nicht der Typ für. Weiß aber auch nicht, ob dadurch die Fanbase die ist, die halt eben darauf anlegt, Memes zu machen oder TikToks steigen zu lassen. Ich glaube, das ist einfach eine andere Welt.
Ja, kann gut sein.
Das kann er gut funktioniert sein. Am Ende dann doch eher bei den Leuten, die sich, und das ist ja auch, glaube ich, der Anspruch, den er immer wieder nach außen trägt, das Ganze als Album anhören und nicht die ihn als Meme wahrnehmen. Mhm. Und wenn man laut eigenen Aussagen bis zu 4 Wochen zum Beispiel bei Russisch Roulette daran sitzt, Tracks immer wieder neu zu ordnen und nichts anderes macht den ganzen Tag, dann merkt man ihm ja auch an, dass ihm sehr viel daran liegt, dass diese Alben so gehört werden, wie er sie macht und dass das nichts mit Quatsch zu tun hat, sondern dass das halt doch was ist, was sehr ernst ist, und das strahlt ja auch dann dieses Album trotz den immer wieder, keine Ahnung, memehaften Momenten aus. Also es ist, wenn, ist es einfach eine Art, die er halt hat und die gut in Memes funktionieren würde, aber die keine Memes sind, sondern halt einfach eine Ästhetik, die er dann für sich in seine Kunst reinholt.
Hier ist gerade eine sehr interessante Sache im Chat, die nicht nur noch dazu zu dieser ganzen Diskussion um Memes hinzugefügt werden kann, sondern auch eine super Überleitung zum nächsten Song wäre, weil Big Boy schreibt, ich habe Lebe Leben irgendwie als freche Antwort auf Insta-YOLO-Attitüde verstanden.
Als freche Antwort.
Der freche Haft. Nee, aber das ergibt Sinn. Also so, ich bin in der Realität, ich brauche kein Social Media.
Also für mich ist Lebe Leben der kleine Bruder von Rücken an der Wand.
Ja.
Findest du? Aber es hat ja inhaltlich, also die Songs sind ja aus einer ganz anderen Perspektive und auch inhaltlich komplett.
Das stimmt, aber es scheppert als genauso.
Aber er geht seinen Weg mit Machete.
Ja, also inhaltlich. Rücken an der Wand ist ja viel verzweifelter. Lebe Leben ist ja ein sehr grundsätzlich.
Ja, safe. Du hast auch recht.
Vorausschauender Song. Und Rücken an der Wand beschreibt ja einen Moment der Paranoia, die schon auch sehr bedrückend ist.
Inhaltlich muss ich dir zustimmen, aber so beim ersten Mal hören dachte ich, also keine Ahnung, wenn man jetzt irgendwie eine Folie hätte, so würde ich sagen, das ist das 1:1 Gegenstück. Ja, gut, vom Dinger macht es keinen Sinn, weil inhaltlich hast du recht. Aber ja.
Ich glaube, es ist halt die gleiche Energie, die irgendwie, also ich fühle das, was du sagst, Kuba, also beides, inhaltlich gehört das nicht so viel zusammen, aber ich habe die gleiche Energie, die bei mir freigesetzt wird, wenn ich den Song höre, wie bei Rücken an der Wand. Ja. Also ich denke, Alter, der rastet einfach aus und das ist einfach eine krasse, energiegeladene, aggressive Hook. Ja, der was Spaß macht.
Der ist auf jeden Fall sehr krass. Ich habe den bevor ich ihn gehört habe, hat ein Kumpel von mir in eine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns so ein bisschen freitags die Releases immer zuschustern, hat er nur so reingeschrieben, ich glaube, der Mann war danach 2 Wochen heiser und hat mir so den Link da reingedonnert. Also das ist auf jeden Fall krass und es ist eben genau das, wie Rücken an der Wand ja auch dann anmoderiert wird, mit dem er kämpft gegen den Beat, so das passiert da ja auch wieder, deswegen macht die Parallele, also ich sehe das schon, er schreit halt. Und er schreit nicht so häufig auf diesem Album, obwohl man es vielleicht erwartet hätte vorhin.
Ja, also ich mag den Song auch sehr gerne. Vor allem der Anfang ist auch geil, Digga. Du, komm mal vor, Boom, Bombe an dein Ohr.
Aber ist einfach so schön witzig, plump,
ey. Ja, aber es, weiß nicht, ich ist einfach geil. Es muss nicht jeder das Rad neu erfinden. Tut er ja auch nicht, aber er macht's. Also ich kenne niemanden, der es so gut macht wie er.
Er klingt halt cooler als der Rest dabei.
Er ist einfach babahaft. So, und dann wären wir auch schon bei Ruff, ne? Ja. Da würde mich, also können wir vielleicht mal eine Grundsatzdiskussion draus machen. Wie findet ihr die Feature-Auswahl auf dem Album? Vielleicht auch gerade im Vergleich zu DWA.
Oder ich generell. Sie auf beiden gut.
Ja, ich finde sie hier. Ich finde sie auf DWA besser, weil ich hier finde, bei DSA wären 1-2 Features weniger dem Ganzen dienlicher gewesen.
Mhm, bin ich bei dir.
Wo hättest du geschnitten?
Also ich finde zum Beispiel nicht, dass bei Vier Kanacken hätte irgendwas weg, also einmal, da macht der Songtitel keinen Sinn und zweitens, ich fand es geil, dass da Ezel, Capo und Vaisel die Hook einfach nur singen. Das fand ich
ja, super, das fand geil. Ich auch sehr gut. Ich hatte richtig Angst, dass die alle Parts hätten, weil dann hätte ich den Song nicht gefühlt, hundertprozentig. Safe. Aber so ist es ein sehr gutes Kompromiss und am Ende des Tages würde ich die Hook auch richtig, also das ist auch der bei der Ohrwurm und selbe Catchy.
Ja, das finde ich ein super Konzept, aber zum Beispiel bei Luciano, ich weiß nicht, ich brauchte den Song allgemein nicht. Das ist nämlich tatsächlich auch der größte Kritikpunkt.
Finde ich interessant, weil, also ich bin eigentlich deiner Meinung, ich bin eh so ein Verfechter der Meinung, dass ich sage, dass Haftbefehl keine Features braucht, so bis auf vielleicht ein, zwei, die man sich mal als Fan wünscht, aber an sich finde ich, macht das wenig, also oft, das fand ich auch tatsächlich bei Coop ganz interessant, haben wir vorhin auch kurz, wenn man da noch kurz und Schnecker zu machen, ich fand einfach Haftbefehl auf fast jedem Part immer krasser als Hatta, also. Und das finde ich bei Feature-Geschichten mit Haftbefehl auch oft schwierig. Und ich habe mich auch gefragt, braucht es diesen Song mit Luciano? Und ich dachte mir erstmal nein. Aber der Song ist richtig, also ich weiß nicht, also mich kickt er richtig weg am Ende des Tages. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also auch wenn nicht viel passiert, aber es ist einfach, also klar, es ist stumpf, aber Beat ballert und normal Luciano ist stumpf as fuck, aber der Junge macht hier und da, finde ich, sehr viel Spaß, finde ich.
Ich bin da aber auch eher bei Lukas beim Durchhören vom Album. Wenn ich das so front to back höre, dann ist das so am ehesten der Song, wo ich nach dem Haftbefehl-Part dann weitergehe. Okay, krass. Obwohl auch Luciano kickt. So. Aber das ist halt dann eher so ein Song, wo ich mir vielleicht gewünscht hätte, dass die den einfach gemacht hätten, Video gedreht und raus. So, geile Single, der existiert. Man hat ihn, um ihn hören zu können. Aber so dieses...
Ja, aus der Perspektive macht das schon, also finde ich, also wenn wir nochmal sagen, dass man Dinge als Single releasen könnte, ohne dass der auf dem Album stattfindet, wäre das auf jeden Fall auch, würde ich da mitgehen. Also diesen Track braucht es so nicht auf dem Album. Ja, aber er ist halt drauf.
Da kommt halt keine Perspektive dazu und irgendwie, für mich ist es auch, ich höre dann auf einem Haftalbum, wo viel erzählt wird, wo auch viel mit stumpfen Lines gearbeitet wird, die aber immer irgendwie eine neue Perspektive dazu bringen, so ein Luciano-Part, dann, ich finde, der rappt krass, ich finde, er zieht da auch gut durch und das ist kein schlechter Luciano-Part, aber ich brauche diese Kombination irgendwie nicht, weil dafür ist Haft mir in dem, was er tut, egal ob es stumpf und hart ist oder ob es emotional ist und ob es viel erzählt, einfach zu gut und versiert, als dass ich dann eine halbe Adlib-Show von Luciano reingeballert bekomme.
Wie fandet ihr den Song auf DWA mit UFO?
Das finde ich interessant, dass du das sagst. Für mich ist das Äquivalent.
Für mich ist es auch das Äquivalent, nur dass ich den Song mit UFO Müll finde. Und den mag ich. Also ich finde, der mit UFO geht gar nicht.
Ich habe mir das weiße Album heute nochmal durchgehört, auf einer Zugfahrt eben.
Ja.
Und ich habe es lange jetzt nicht mehr gehört. Und ich habe den, als das Album rauskam, auch nicht gut gefunden. Aber jetzt, heute, als ich das Album nach längerer Zeit wieder gehört habe, fand ich sogar den Song mit Gucci Mane geil.
Ja, den habe ich von Anfang an gemacht. Auch wenn der auch überhaupt nicht aufs Album gepasst hat, wenn man mal ehrlich ist.
Nee, und es macht für mich, das, also jetzt ein bisschen Distanz, das ist jetzt ein kleiner Exkurs, macht aber für mich das weiße Album auch viel mehr Sinn. Und wir können gleich noch kurz nämlich darüber sprechen, dass Bigger Boy Big Boy auch nochmal reingeschrieben hat, dass er das Gefühl hat, dass Bezazzy einen sehr viel Einfluss auf die Feature-Auswahl nimmt. Und das ist ja auch was Hafti im Interview mit Miri auch erzählt bei Diffus. Deshalb zurück zum UFO-Song. Für mich passt der sehr gut in dieses sehr laute, extrovertierte weiße Album, das sich sehr mit sich selbst beschäftigt und mit dem eigenen Status und mit der eigenen Rolle in der Szene. Und dabei aber halt die ganze Zeit sowohl etwas fordernder und progressiver produziert ist, als es hier jetzt ist, als auch irgendwie hibbeliger und hektischer ist. Und da funktioniert dieser UFO-Song, weil der halt einfach so dekadent ist, für mich richtig gut im gesamten Album. Aber als Song einzeln würde ich mir den nie anhören. Mhm. Aber wenn ich mir jetzt dieses weiße Album durchhöre, dann macht für mich dieser Trap King-Song auf einmal total Sinn wieder. Und das habe ich beim ersten Hören gar nicht so gehabt und beim zweiten, dritten, vierten, fünften, zehnten Hören im letzten Sommer. Aber jetzt mit so ein bisschen Distanz hat und auch gerade mit dem neuen Album jetzt noch als das Nachfolgeprojekt funktioniert auch das weiße Album für mich als Album besser als vorher.
Ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du sagst. Bei dem UFO-Song, um auch nochmal kurz meine Meinung zum UFO-Song zu sagen, war es halt so, dass ich da auch denke, das gleiche wie beim Luciano-Song, deswegen ist es für mich das Äquivalent. Haftpart ultra stark, wie er da seine Rolle darstellt und seinen Einfluss auf Deutschrap und auf deutsche Sprache generell. Aber dann auch UFO-Part ergibt auch Sinn. Das ist halt einfach so eine Fusion von zwei Welten, von einer neuen Spitze zu der ganzen Aslak-Zeit. Aber keine Ahnung, ich hätte ihn nicht gebraucht. Das ist das Gleiche. So irgendwie, ich habe da dann sehr wenig Inhalt da drin und neben dem Haftpart, der einfach alles zerstört. Also das ist irgendwie so dieser Brauchthaft-Features-Moment, den Kuba gerade eben erzählt hat. Aber ich verstehe, warum du sagst, dass du, wenn du beide Alben gehört hast, verstehst, warum er drauf ist. So, weil ich finde, da spiegelt sich das dann auch wieder. Der Rough-Song zu dem Trap-King-Song.
Ist am Ende des Tages immer noch ein krasser Move, ne? So Luciano aufs Album holen. Kann man mal machen. Aber echt, also ich finde es krass, dass euch der UFO-Song so reingegangen ist. Also für mich ist es, also ich habe letztes Jahr super viel UFO 361 gehört, weil ich, wie ist das Album im April? Janik, du weißt es bestimmt. Genau, fand ich super, für mich eins der Alben des Jahres. Ja. Aber dann, nee, das war's nicht. Aber gut, was soll's. Back to topic, wo waren wir? Wir waren bei
Crip Walk auf dem Kopf jetzt.
Crip Walk auf dem Kopf.
Und dem falsch geschriebenen Haiti-Feature.
Ey, das finde ich halt auch interessant. Also ich mag den Song, aber für mich, wobei, sagt ihr erstmal was. Ich lasse mich erstmal ein bisschen
das ist der
von euch beeinflussen.
Einer der am krassesten gerappten Haftbefehl-Parts auf diesem Album.
Ich liebe seinen Einstieg.
Wahnsinn.
Sein Einstieg ist so geil. 20 Jahre ist her, seitdem bin ich auf der Straße, nachdem zu meinem Lehrer sagte, seine Frau kann mir einen blasen.
Jo, okay.
Um Drogen zu nehmen, braucht man keinen Abschluss, habe ich zu meinem Aspekt mit 12 Frag dich rausgefahren, doch.
Jo, wie er es performt, ist der Wahnsinn.
Ist schon episch.
Aber das ist ein Song, der als Song für mich nicht so viel macht, auch wenn, glaube ich, die vielleicht wächst der noch, ich weiß es nicht. Ich habe noch nicht so richtig einen Zugang dazu gefunden. Bisher ist es nur der Haftbefehl-Part, der mir so richtig gefällt.
Also ich finde den Song gut, aber das ist jetzt irgendwie auch nichts. Also ich finde es sehr geil, dass Haiti raufbringt, einfach nochmal mir nochmal eine Bühne zu geben, so, weil einfach jeder mal einfach checken sollte, dass Haiti einfach fucking insane ist. So. Millionär ist halt.
Oh, der Millionär-Part ist auch geil, wie er einfach
alles gleich Millionär, ich mag Millionär super gerne, aber das ist halt, also du weißt, was du bekommst. Du bist auch, also ich bin eigentlich auch nie enttäuscht so, aber es ist halt auch so, es löst relativ wenig bei mir aus, so bis auf so einmal pro Jahr macht er vielleicht einen Song, wo mir so ein Part richtig übel reingeht, aber es ist so, für mich macht das, denke ich mir auch so, dass er so ein Freundschaftsdienst war, vielleicht, aber es soll jetzt auch gar nicht despektierlich klingen, also ich mag den Song, aber finde ich jetzt auch auf dem Album, also wenn wir jetzt gerade die Debatte auch gemacht haben, finde ich auch, dass man, also ich hätte den jetzt zwingend auch nicht hier so auf dem Album mal so als Ganzes gebraucht.
Ich finde eine Dramaturgie interessant gesetzt, weil für mich geht bei dem Song die Laune total hoch. Also ich bin total, also ihr merkt, ich gehe dann total über Emotionen, aber der zieht für mich die Laune total hoch. Ich bin total gut drauf. Das ist einfach, die Hook geht voll rein. Der Haftpart ist so geil gerappt, dass man gar nicht schlecht drauf sein kann, wenn man das hört. Und danach wird es halt wieder viel düsterer. Also geht es eigentlich so, am Ende mit den letzten zwei Songs, reden wir ja gleich nochmal drüber, ist es für mich das tiefste Tief, was dieses Album hat, auf emotionaler Ebene. Und deswegen macht es für mich eigentlich nicht so viel Sinn, dass er da kommt. Also generell kann man darüber diskutieren, ob er passt, aber da finde ich ihn irgendwie schlecht gesetzt.
Aber da spielt dann ja schon wieder rein, wie der arrangiert ist und dass am Ende nach dem eigentlichen C-Teil des Songs die Hook halt nicht nochmal reinballert, sondern der Song so richtig ausdümpelt, so, auf eine gute Art und Weise. Also, dass dann halt die Haiti-Hook einfach immer kaputter gemacht wird, dadurch, wie die Vocals von ihr noch ein bisschen anders performt werden und das Ganze so runterfährt. Und dann geht es ja in Leuchtreklame quasi in seine Bestandsaufnahme der kaputten Welt. Deswegen funktioniert das auf eine Art und Weise, vielleicht dann auch als die Überleitung von Ruff, als dem No-Brainer-Banger des Albums, so ein bisschen hin in genau das.
Ja, da hast du einen Punkt. Also ich glaube, ohne dieses Outro, ohne dieses positive Rumdümpeln, wär's auch zu krass. Aber für mich hinterlässt mich das dann trotzdem immer noch aufgehypt, um dann desillusioniert zu werden im nächsten Song.
Aber auch eigentlich ein sehr konsequenter Move, die Erwartungen zu schüren und dann richtig kaputt zu treten. Was dann auf Leuchtreklamen passiert.
Boah, Leute, ich sage, ich kann mit dem Song gar nichts anfangen.
Musikalisch bin ich da auch absolut raus. Ich
finde den richtig... Nee. Also, weiß ich. Also, positiv zu erwähnen finde ich Schmidt, weil ich finde, also, der ist ja jetzt gerade eh auch gerade so ein bisschen im Schaufenster. Sehr nice. Bin ich gespannt, was da kommt. Haftbefehl Bowser hat auf jeden Fall mal funktioniert auf Odyssey ist der Song. Da fand ich das sehr, sehr gut. Hier nicht. Und ich muss aber auch, also spätestens, also nachdem ich das Video gesehen habe, also ich verstehe, fand ich auch echt ein bisschen lächerlich von Haftbefehl und seinem Team, dass da einfach dieses Jägermeister-Placement ist. Und die einfach in dem Song genau darüber rappen. Also klar, man kann dann auch wieder sagen, ja, wir sind auch... Wir schließen uns nicht aus der Kritik aus, wir haben auch unsere Fehler, aber wenn du doch bewusst so einen Song setzt, mit so einem Thema, dann, also...
Das ist zynisch auf jeden Fall.
Finde ich extrem deplatziert so und es hat lange gebraucht, dass ich etwas Schlechtes an Haftbefehl gesagt habe, aber es ist passiert. Also das habe ich nicht verstanden, das kann ich nicht nachvollziehen.
Ich glaube, mach noch eben kurz zu Ende.
War schon.
Okay, weil ich glaube, dass Lukas relativ viel zu dem Song sagen möchte. Zumindest habe ich so irgendwie das Gefühl, dann würde ich nämlich ganz kurz nämlich auch nur sagen, dass ich mit dem auch sehr wenig anfangen kann, also was so das Musikalische angeht. Und es ist aber so ein bisschen der Moment ist von Haftbefehl, bei dem er mal beschlossen hat, einen großen Popsong zu schreiben, was ich
interessant finde. Ja, Digi! Ey, ich hatte nämlich genau das Gleiche, als ich das erste Mal gehört, aber auch so die nächsten zwei Mal dachte ich mir, das könnte auch im Radio laufen, obwohl es gar nicht so ein, also ich fand so Soundtech, also ich fand es jetzt gar nicht so super poppig, aber ich kann das nicht beschreiben.
Das ist die Art, wie der Song geschrieben ist.
Ich dachte mir so, ich könnte jetzt im Auto sitzen und keine Ahnung, weiß ich nicht, Radio Hamburg hören und dann könnte genau dieser Song laufen. Gerade auch, weil es ein Thema ist, wenn man mal ehrlich ist, also da kann man sich ja irgendwie jeder kann sich auf dieses Thema.
Ja, genau.
Es ist so ein bisschen wie Lachen, Menschenwelt. So diese Schiene. So.
Die also, Kehrseite halt.
Ja, genau. Also
aber
ich fühle das, Yannick, es ist so geil, dass du das gesagt hast, weil wirklich, ich dachte, ich bin der Einzige, der so denkt.
Hat er nicht sogar gesagt, er wollte Udo Lindenberg da drauf haben im Interview?
Ja. Deswegen, also, das ist ja einfach
bewusst. Das wäre dann was, okay, das
ist
dann,
ja bewusst als großer Popsong entstanden. Das ist ja nicht versehentlich ein Popsong. Das liegt ja alleine wie die Drums, also die.
Wisst ihr, ob das Song
ist? Und auch die gesamte Produktion von Besessien hat ja die Kernelemente von der Haftbefehl Besessien DNA, aber es ist insgesamt ein bisschen kompatibler, es ist nicht so schroff, es passiert auch nicht so viel durcheinander im Beat, wie man das sonst bei vielen Sachen hat, die beiden zusammen machen, ohne dass es die Sound DNA von dem verliert. Und dann hast du halt eben diese große Hook, die einfach der Pop-Moment des Albums ist. Und deswegen ist wahrscheinlich auch dann ein konsequenter Move, sich eine Brand wie Jägermeister ins Boot zu holen, um wirklich die Kohle am Start zu haben für so ein Riesenvideo, wie sie es dann halt gedreht haben. Und dann halt einfach den Blockbuster zu machen.
Aber ich glaube, den hätte er auch so bezahlen können. Aber ja, das ist ja dahingestellt. Also wenn ich auch soll er machen, ne? Ist ja alles gut. Also
ich halt einfach mal ein bisschen dagegen.
Ich verstehe es nicht.
Auch wenn ich jetzt der bin, der leicht zu kriegen ist, mit kalkulierten großen Popsongs, aber ich finde den richtig gut. Ich gehe da auch mit Jara, die das schon in Chat gerade geschrieben hat.
Der ja, ist aber so Digi, gut, das ist aber auch.
Ja, sie ist.
Ist auch Bowser drauf. Ne?
Klar, ich weiß das. Das hat, glaube ich, fast jeder schon mitbekommen, der sich die News anguckt. Oder, aber keine Ahnung, für mich funktioniert es. Für mich funktioniert es auch genauso gut wie auf dem Odyssee-Song. Den ich übrigens auch sehr, sehr fühle. Keine Ahnung, Bowsers Stimmen, also Vocal Performance da drauf, finde ich einfach so krass, weil er hat einfach diese leicht hauchige Stimme und das funktioniert für mich, wenn er mal wirklich richtig was Sinnvolles sagt, was Vernünftiges sagt. Und ich bin oft mit seinen Lyrics nicht, komme ich nicht klar so, aber da passt es einfach so geil atmosphärisch drauf. Und ich finde es geil, dass Hafti sich öffnet für jemanden wie Schmidt, da so einen Hook reinzuballern, weil es funktioniert. Ich finde es auch nicht verbogen oder so. Und ich finde auch nicht, dass das ein krasser Popsong ist. Weil wenn Hafti einen krassen Popsong machen wollen würde, dann könnte der auch einfach irgendwie einen Autotune-Singsang-Hook reinballern und mit Capo da einen...
Nein, das ist dann Herbert Grönemeyer-Popsong halt.
Ja gut, aber das ist das, was gerade funktioniert. Also ich zweifle da so ein bisschen dran, weil ich glaube, das ist eher so, er hat einfach immer schon Bock darauf, sowas zu machen und es passt eigentlich gerade nicht mehr in die Zeit. Und er zieht das einfach durch und meint das auch alles ernst. Also ich will dem Ganzen jetzt nicht seine Ernsthaftigkeit nehmen und seine, die künstlerische Vision dahinter. Weil ich glaube, die war da und ist auch nicht so kalkuliert, wie man es vielleicht jetzt gerade hätte raushören können aus dem Gespräch.
Ich glaube auch nicht, dass es so kalkuliert ist. Ein Haftbefehl sagt ja dann auch wieder im Diffus-Interview, dass er ja zum Beispiel auch die Hook geschrieben hat, die Schmidt dann performt und die ursprünglich ja von Lindenberg performt werden sollte. Also, dass das Ganze schon mit einem sehr klaren Ziel vor Augen entstanden ist. Das ist für mich aber in diesem Album, das so impulsiv ist, geht es nicht so richtig auf einen, und so emotional ist vor allen Dingen auch, einen so klar geschriebenen Song zu haben, der wirklich wie ein nach Songwriter-Kunst geschriebener Song funktioniert. Also die Art, wie er Zeilen schreibt und wie er der Song aufgebaut ist und wie der sich inhaltlich mit dem auseinandersetzt, womit er sich auseinandersetzt, ist ein sehr... Also wenn du dich mit Songwritern in den Raum setzen würdest, dann würden die dir sagen, ja, eins mit Sternchen, das ist sehr gut gemacht, wie es ist, weil es eben viel mehr einer Formel folgt von Songwriting als die meisten Sachen, die Haftbefehl sonst macht. Und ich glaube, deswegen fällt es so raus, nicht mal nur wegen der Konstellation Schmidt, Bowser, Haftbefehl und der gesungenen Hook, sondern einfach wegen dem, wie der Song als Gesamtes funktioniert, von dem, wie die Produktion ist, wie die Komposition ist, wie das darauf geschrieben, wie die Lyrics funktionieren, dass es diese Hook gibt, dass es das Video dazu gibt, das Gesamtprodukt, das mit allem, was da an künstlerischen Ideen gesammelt wird, ist in diesem Album sehr weit weg von dem Rest, der passiert und auch sehr weit weg von dem, was im Outro danach wieder passiert.
Ja, stimmt. Und genau deshalb finde ich es, also selbst wenn mir der Song reingehen würde, würde ich trotzdem, glaube ich, auch sagen, dass der halt einfach hier deplatziert wäre, weil er einfach, wie du schon meintest, nicht ins Gesamtkonstrukt passt, weil er einfach auf einer ganz anderen Ebene stattfindet.
Ich finde es aber interessant, dass ein Haftbefehl sich damit so ein bisschen die Tür aufmacht, irgendwann halt auch dann Trettmann-Songs machen zu können, die halt eben auch eher so
eine was ich halt fragen wollte, wisst ihr, ob der Song gechartet ist? Weil ich bin schon gerade auf der Suche, aber ich finde nichts Stichhaltiges. Weil ich meine, es ist nämlich nicht gechartet in Deutschland.
Okay.
Das, ja gut, aber über Haftis Zahlen brauchen wir gar nicht sprechen, das ist eh ganz...
fern von dem,
wo es... Da ist einiges im Argen, würde ich sagen. Weil, ey, es ist krass, EMSF hat 170.000 Streams. Klickzahlen macht die Mucke nicht besser, so, aber wir reden hier von einem, der von wirklich allen gefeiert wird, aber anscheinend hören die Leute nicht die Mucke oder keine Ahnung was, oder sie sind damit beschäftigt, Nemo und Jamule beim Soundclash zuzuhören, ich weiß es nicht.
Es ist halt zu alternativ für Radio und also nicht Radio oder für Art, wie man Radiomusik hört. Selbst ob man sie jetzt über das Radio oder über Streaming hört, dafür ist es halt dann zu rough und zu impulsiv und zu weit weg von Popmusik. Das wundert mich gar nicht so sehr, um ehrlich zu sein.
Und vor allem auch nicht playlist-tauglich, ne? Also ja. Willst du ein EMSF in die Playlist packen, dann
nee, das soll der kommen. Ne? Aber also ich weiß, es wäre also
allein deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man sich, wenn man über Haftbefehl spricht, sich diese Alben vornimmt, und ich glaube, deswegen ist es ihm auch so wichtig, dass die Alben als Alben funktionieren, dass es das auf Vinyl gibt, so, und dass man die Vinyl auch ausverkauft. Das ist ja ein Anspruch, den zum Beispiel auch irgendwie die ersten beiden Kalim-Alben, das Kronentape war ja ein Tape, stimmt, also das Odyssee-Album und das Thronfolge-Album zum Beispiel, die ja einen ähnlichen Anspruch haben, so wie ich es wahrnehme, dass du halt ein Album hörst, wenn wir jetzt irgendwie so ein Straßenrap-Äquivalent oder Vergleich da mal ziehen wollen. Und wenn du ein Album machst, dann legst du natürlich bei den Songs häufig mehr Wert darauf, dass es im Album funktioniert und nicht, dass es dann in irgendeiner Liste funktioniert. Und das ist eine Freiheit, die sich ein Haftbefehl nehmen kann, wenn er in einem Interview sitzt und sagt, was Reichtum angeht, habe ich alles erreicht. Da reizt mich nichts mehr, ich brauche nicht mehr, so wie es jetzt gerade ist, ist cool. Und dann kann man sich halt die Freiheit rausnehmen, auch Musik zu machen, die dann vielleicht nicht unbedingt jeden erreicht, sondern die dann ein bisschen mehr an dem Kern von dem, was man wirklich machen will, ist.
Aber ich finde es trotzdem krass, weil es gibt ja am Ende des Tages trotzdem viele Straßenrapper, die trotzdem, würde ich sagen, auch rough sind. Aber also...
Aber die sind dann nicht so künstlerisch wie ein Haftbefehl und sich nicht diesem eigenen künstlerischen Anspruch so bewusst. Mit Kapital wird vom Feuilleton auch abgefeiert, aber er nimmt diese Position als Feuilleton-Liebling nicht so auf wie ein Haftbefehl und arbeitet damit und denkt sich, okay, wenn ich diese Position habe, dann mache ich jetzt einfach auch mal Sachen, die man normalerweise nicht machen würde als Rapper. Und Ja,
safe. Also am Ende des Tages macht es ja auch, also Musik wird ja nicht in Streams gemessen. So, ich finde es ja einfach, also mich macht es manchmal ein bisschen traurig so, weil einfach, also wenn ich mir einfach, so wenn Leute irgendwie der Meinung sind, dass sie irgendwie, keine Ahnung, der viel Straßenrap hören und dann sagen sie zu Haftbefehl, nee, das ist nichts für mich, sondern also dann verstehe ich die Welt halt nicht mehr so. Also dann kann ich das in dem Sinne auch nicht ernst nehmen. So, ich weiß nicht, ob es diese Leute noch gibt, aber doch, die wird es geben, hundertprozentig.
Solange also Hafti in Maybach fahren kann, ist es egal, sage ich dir,
wie solange Hafti im Maybach sitzen kann.
Ja, stimmt, der fährt ja nicht mal selber. Er lässt fahren.
Meint ihr, er hat einen Führerschein? Nee, ne?
Nee.
Wozu auch?
Du brauchst keinen Führerschein, um Auto zu fahren.
Ist das so?
Rappt er?
Nee, hat er gerappt auf Cripwalk auf dem Kopf.
Wow.
Dann sind wir beim Album. Nee.
Jetzt wäre ich genau reingeredet. Ich wollte gerade nur noch sagen, dass das, glaube ich, auch noch, dass auch seit Anfang an nie sein Anspruch war, weil, also irgendwie sich irgendeinem Trend unterzuordnen oder halt eben große Massen zu erreichen, weil sonst gehst du ja nicht rein mit einem Aslak-Stereotyp und nimmst eine Sprache, eine Art zu reden, die so in Rap noch nicht stattgefunden
hat. Nee, Trend nicht, aber also ich weiß nicht, wenn man jetzt. Wobei, ich müsste mal checken, vielleicht ist auch ein gefährliches Halbwissen. Also, ich weiß nicht, wie sind denn im Vergleich dazu, wie sind die Zahlen von Farid Bang? So, kommt ja mehr oder weniger aus der ähnlichen Zeit, würde ich sagen. Und ich würde sagen, dass es bei Farid Bang schon anders läuft. Aber gut, wir müssen auch nicht über Zahlen sprechen. Ist ja auch scheißegal. Das ist einfach nur mein Zahlenfetischismus.
Ich wollte jetzt auch nicht, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass Hafti einfach so eine Sonderstellung hat.
Ja.
Und künstlerischen Anspruch, den viele, glaube ich, nicht so in den Vordergrund stellen wie er. So, ich wollte jetzt auch nicht, sorry, ich wollte deine Überleitung nicht unterbrechen.
Die Überleitung ist total simpel und zwar einfach nur, wir haben ja jetzt schon auch hier und da das Outro gedroppt, den Engel mit den schwarzen Flügeln, EMSF, und das ist so die größte, offensichtlichste Ballade des Albums und schließt auch wieder an viele Sachen an, die Haftbefehl, was die Bilder, die lyrischen Bilder, die er da bedient, auf dem weißen Album schon bedient hat. Und der hinterlässt ein sehr, sehr hart, würde ich sagen. Wie habt ihr das Outro gehört?
Ich lieb's.
Ich lieb's auch. Kuba, hau raus, fang du an.
Sorry. Oh, ich weiß gar nicht. Also, ich finde es sehr schön, dass es halt auf jeden Fall hier nochmal eine ruhige Nummer gibt, nochmal einen ruhigen Ausklang. Sehr schön. Ich finde auch die Bildsprache geil. EMSF war mir am Anfang auch nicht klar, was das heißt. Engel mit schwarzen Flügeln, wieder ein sehr schönes, wenn auch einfaches Bild. Und er säuselt und singt da ja auch ein bisschen über den Song. Finde ich sehr, sehr nice. Und irgendwie lässt der Song mich am Ende persönlich zurück, auch wenn das überhaupt, also ist nichts auf diesem Album ist irgendwie versöhnlich, würde ich sagen. Aber es ist, also auch nochmal, um nochmal diese Album-Ebene aufzumachen, so auch einfach ein sehr, sehr gutes Album-Outro. Und ich will es nicht missen.
Ja, also ich finde, es hat totale Parallele zu 1999 Part 6. Halt nicht nur, weil es der Autosong wieder ist, sondern diese Autotune-Ästhetik, die der sich da für sich gefunden hat in den letzten zwei Releases, die geht mir so krass rein. Also die vermittelt so eine starke Melancholie. Ich finde es immer wieder krass, wie er es schafft, da dann doch, und da merkt man, glaube ich, auch, wie lange er daran sitzt, die Songs zu arrangieren, einfach ein langsam und seicht ins Album reinholt, diese Zustandsbeschreibung macht und man ist drin und da dann auch wieder ganz langsam rausgehen lässt. Das ist wie so ein Zu-Bett-Gehen fast schon, wie er einen da irgendwie so raus.
Er deckt sich ordentlich zu.
Er deckt mich zu, gib mir noch einen Kuss auf die Stirn und dann bin ich raus.
Und das Ganze in einer sehr apokalyptischen Szenerie, die ja vorher mit Leuchtreklame schon aufgemacht wird. Mhm. Was dem Ganzen ja einen sehr pessimistischen Ausklang eigentlich mitgibt. Obwohl.
Der passt doch, oder nicht?
Zur genau, aktuellen und auch, Zeit. Und auch das ist ja was dann vielleicht irgendwie so ein. Eine Erkenntnis ist, die in den letzten beiden Alben immer noch mehr durchgekommen ist als bei den Haftbefehl-Alben davor, dass er sich selber, also dass er die Welt um sich herum noch detaillierter beobachtet und sich selber da aber nicht rausnimmt und dann zum Beispiel auch im Interview sitzt und sagt, ja, ey Mann, wo kommen denn die Diamanten, die ich am Arm trage, her? So ist halt der Mensch. Und dass er so ein bisschen in dem Song immer so leicht mit dem Nihilismus liebäugelt, aber sich dann durch seine so emotionale Art und Weise und durch das, was er dann doch irgendwie wieder halt in sich findet und was er auch in dem Song ja dann auch wieder an Emotionen reinsteckt, das Ganze dann eben nicht so weit kommt, dass er, obwohl er mit der Menschheit abgeschlossen hat, zu einem Nihilisten wird. So, was ich krass finde auch an dem Song.
Ich finde auch bei Haft in solchen ja sehr perspektivlosen oder sehr negativen Momenten immer stark, dass er einfach nicht jemand ist, der anfängt, leichte Ausflüchte oder leichte Lösungen für Probleme zu suchen. Gerade in der Zeit, in der das halt oft passiert. Aber ich habe bei Haft das Gefühl, dass diese großen Probleme, diese großen Sorgen, die irgendwie jeder in sich trägt oder die Welt in sich trägt, dass es da bei ihm nie darum geht, irgendwie, das kann man natürlich auch kritisieren, Lösungen aufzuzeigen, aber ich habe immer, bei ihm kommt es immer mehr rüber, so rüber, als würde er sich nicht trauen, darüber jetzt irgendwie mit dem Zeigefinger dran zu gehen und zu sagen, okay, so könnte man es regeln. Ich bin auch einfach nur, ich hab keine Ahnung, aber ich möchte diese Perspektivlosigkeit aufzeigen, die Probleme aufzeigen, aber ich will mir nicht rausnehmen, da jetzt die Lösung für zu finden. Das finde ich in einer ganz komischen Art und Weise sehr sympathisch und ja, einfach menschlich.
Voll. Bin ich ganz bei dir. Und damit sind wir auch durchs Album schon durch. Und die Motive, die das Ganze irgendwie aufmacht, haben wir dann ja jetzt auch Song für Song besprochen. Weshalb wir eigentlich, und die Highlights haben wir ja auch auf eine gewisse Art und Weise jetzt schon drin gehabt. Und ich würde trotzdem einfach, um es mal eben kurz festzuhalten, einmal eure einzelnen Highlights interessieren, bevor wir gleich so ein bisschen über potenzielle Schwachpunkte des Albums als Album nochmal sprechen wollen. Was sind so eure Fave-Songs, wenn ihr das Ganze nicht als Album hört, sondern wenn ihr die stärksten Momente für euch noch auspickt?
Also ich habe mir schon mein DSA zurechtgeschustert. Dort sind nicht gelandet Leuchtreklame und 24/7.
Und ansonsten ist alles drin?
Ansonsten, also kann ich mir alles geben. Also klar, es gibt natürlich auch immer, das fühle ich mehr, weißt du, manchmal ist es auch so ein Kompromiss. Aber weiß nicht, das ist schwierig. Also ich hoffe halt, dass ich nicht gleich anfange, 10 Songs zu droppen, ne? Aber ich finde, Kaputte Aufzüge ist ein super Intro. Wieder am Block ist, also als erstes Single, Choc Güzel, ich hätte es nicht besser machen können. Kokeretten ist für mich, glaube ich, so das stumpfe, also was heißt das stumpfe, aber so das aggressive Highlight, würde ich sagen. Offen geschlossen, habe ich ja vorhin schon gesagt. Würde ich auf jeden Fall auch noch in die Kategorie zählen. Ich muss aber wirklich sagen, so an der zweiten Hälfte bleibe ich echt nicht mehr so krass kleben wie an der ersten. Also wie gesagt, das, was du meinst mit diesen die ersten 5 Songs als EP, würde ich 1:1 so eintüten. Aber auf der zweiten sind auch immer noch gute Songs, aber Songs, wo ich nicht so krass das Bedürfnis habe, sie zu hören, wie die ersten 5.
Ich habe in den Chat geguckt.
Okay, ich nicht.
Grüße Bigger Boy, Big Boy. Der schreibt, seine Highlight ist mein Stuhl.
Ey, aber ich war eben, als wir angefangen haben, auch schon so total neidisch, wie bequem das aussieht, wie du da sitzt. Einfach so richtig.
Es ist ein Schaukelstuhl übrigens, kein normaler Stuhl.
Oh mein Gott. Das ist stark. Das ist einfach richtig stark. Podcast-Game durchgespielt.
Natürlich. Ja. Ey, wenn man auf diesem Ding hier beim Arbeiten so 5-6 Stunden am Stück sitzt, dann muss man ja auch gucken, dass man irgendwie halbwegs bequem unterwegs ist. Aber wir sind jetzt irgendwie so ein bisschen vom Thema ab.
Ja, ich glaube, ich habe auch, also wie gesagt, zweite Hälfte geht mir deutlich schlechter rein als die erste, auch wenn ich sie überhaupt nicht schlecht finde, aber vielleicht liegt es auch einfach an der Menge an Features, weiß ich nicht, oder dass ich, du weißt, dass es Haft ist, dass ich das schon kannte, Lebe Leben kannte ich auch. Vielleicht liegt es auch daran. Aber ja, ich glaube, ich habe wieder genug gesagt.
Also bei mir, ich würde, wenn jetzt jemand sagen würde, mach 3 Songs an, die du komplett fühlst von dem Album, unabhängig vom Albumkontext, würde ich sagen, 4 Kanaken, 24/7, auch wenn du mich dafür hast. Und wieder am Block auf jeden Fall, weil das Ding einfach ein Brecher ist. So, und,
soll ich auch nochmal mit 3 Songs versuchen? Vielleicht schaffe ich es ja.
Ja, mach mal.
Schwierig. Auf jeden Fall. EMSF nehme ich auf jeden Fall mit rein. Offen und geschlossen. Ja, und ich glaube dann doch Kokaretten. Weil die, also wirklich, wie ihr die Hook kriegt, oh mein Gott, ich liebe es einfach. Es ist so geil.
Ja, finde ich schon auch fair. Finde ich sehr fair. Für mich ist es kaputte Aufzüge und wieder am Block als Doppel. Also so als wie man in ein Album reingeholt wird und dann nehme ich noch EMSF mit als Highlight, als den sehr, also es ist irgendwie, ich hab eine sehr perspektivlose Highlight-Auswahl genommen, aber ich glaube, das ist was, wo man bei dem Album dann ja auch zu kurz greift, gerade weil es als Album funktioniert und es sehr gut als Album funktioniert. Und Kritik haben wir, ja, bitte erst.
Über welche Themen sprechen wir noch? Weil vielleicht kann ich das Thema noch woanders platzieren. Aber es gibt auf jeden Fall noch ein Thema, mit dem ich gerne über euch reden, mit euch drüber reden würde.
Ich würde jetzt ganz, also nochmal eigentlich so ein bisschen über unsere Kritikpunkte am Album, an der Promophase detaillierter sprechen. Aber eigentlich haben wir das im Rahmen der letzten paar Minuten ja die ganze Zeit gemacht. Deswegen können wir auch einfach jetzt in das, was dir auf dem Herzen brennt, verlagern.
Okay, ich steige mal anders ein. Wie zufrieden seid ihr mit dem Album jetzt am Ende? Glaubt ihr, ihr werdet es noch lange hören?
Ja. Wie zufrieden ich bin, ja.
Okay, weil ich, also versteht mich nicht falsch, jede Kritik, die ich äußere, ist halt so auf diesem Niveau so. Aber ich bin der Meinung, dass es Haftbefehl gut tun würde, wenn er mal ein Album oder ein Mixtape oder eine EP oder sonst irgendwas machen würde, ohne Besäsensbeteiligung. Weil ich finde, es ist immer noch sehr gut. Es bereitet mir immer noch Gänsehaut, aber ich finde, so langsam aber sicher rostet es ein wenig ein. Also klar, auf super krassem Niveau, aber ich finde, also ich habe krasse Lust, mir das nochmal 5 Jahre so anzuhören, glaube ich. Weil irgendwann kommt der Punkt, wo ich mir denke, ich brauche das nicht nochmal.
Aber ich, also da würde ich reingehen. Weil ich schon glaube, dass die sich zusammen weiterentwickeln. Und jetzt gerade eben die letzten beiden Alben, die ja dann auch relativ offensichtlich zusammengehören sollen, ist auch klar, dass die einen ähnlichen Soundentwurf bedienen. Und ich habe das Gefühl, dass Haftbefehl gerade sehr frei Musik macht und einfach drauf los Musik macht und mit Besessen jemanden hat, der sich sehr darauf einlässt und mit ihm auch einfach drauf los Musik machen kann. Das siehst du allein daran, dass das Album scheinbar in echt nur ein paar Monaten entstanden ist. Und dafür ist es sehr, 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 sehr dicht.
Ja, ist doch ein super Album.
Und ich glaube schon, dass diese Art Haftbefehl musikalisch einzufangen, im Moment gerade bei denen noch nicht am Peak angekommen ist. Und selbst wenn man mal ein Album dazwischen hat, das einen nicht so krank packt, glaube ich, dass die das noch viel, viel intensiver und noch auch irrer machen können. Und dass dieser Anspruch, etwas komplett Neues zu machen und dann auch dabei Alben zu machen, bei denen so ein bisschen als Dream Team sehr gut funktioniert. Das heißt natürlich nicht, dass es dass die bitte nur noch als Duo Musik machen, weil dann Besersin ist ja auch mit anderen Leuten unterwegs und macht Musik, aber ein Haftbefehl ist ja auch hier und da immer mal wieder auf Alben von anderen Leuten vertreten und
probiert. Ja, mir geht es tatsächlich auch fast eher um den Punkt, falls ich unterbrechen darf, sorry, ich bin manchmal echt unhöflich.
Das sind wir alle hier immer mal gerne, das ist total in Ordnung,
ich auch. Also weil, oh, jetzt habe ich den Faden verloren. Was war dein letzter Satz?
Das Haftbefehl sich ja dann immer mal wieder auf Features von anderen.
Achso, nee, was ich halt einfach schade finde, also normal, von mir aus kann er auch nochmal fünfmal sich nochmal mit Besersin reinsetzen, es werden trotzdem gute Alben. Ich glaube einfach nur eher, also was wir verpassen können, so keine Ahnung, wenn ich nur mal kurz überlege, ich würde einfach gerne mal wissen, wie so ein Song mit Cass on the Beat zustande kommen würde. Er hat ihn ja mal nach einem Beatpaket gefragt, hat er ja abgelehnt, weil er so nicht arbeitet. Sowas hätte ich einfach gerne mal gesehen, so. Aber ob es dazu kommt, bezweifle ich.
Ich glaube, da wäre es dann geil zu sagen, ey, Hafti haut nochmal irgendein Mixtape oder eine EP raus, so ein Spaßprojekt zwischendurch, wo der einfach drauf losrappt, sich einschließt, einfach
Platin.
Raushaut.
Platin-Seite.
Ja, einfach die Platin-Seite mal neu auflegen. Eine Block-Platin-Re-Edition, damit das Ding auch wieder hörbar ist auf Spotify. Aber nee, ich glaube, dass das eine Möglichkeit wäre, aber ich finde auch, dass Hafti und Besersin gerade so stark zusammen sind wie noch nie. Also ich kann mich da, Yannick, voll und ganz anschließen. Und gerade diese, woran machst du es denn fest? Das würde mich mal interessieren, weil auf dem Album jetzt ist ja schon diese langen Outros, dieses mehr Raum für Besersin, als es vorher sowieso schon da war, ist da ja schon relativ neu jetzt oder so stark wie noch nie. Ist das, was dich da stört oder was du so wahrnimmst oder
wie? Nee, also versteh mich nicht falsch, mich stört hier gar nichts. Ich denke einfach nur ein bisschen weiter, so was könnte, also klar, es funktioniert auch immer, es wird auch wahrscheinlich noch 20 Jahre funktionieren, ich werde es feiern, ich würde einfach nur gerne mal auch wieder was Neues, also, aber ich glaube, an dem Punkt kommen wir nicht mehr, ich glaube, wir kommen nicht mehr an den Punkt, also Haftbefehl war vor 10, 12 Jahren auch einfach ganz anders drauf, war wahrscheinlich deutlich aktiver, war jeden Tag im Studio, mittlerweile ist es anders, und mittlerweile hat er zwei Kinder, so, das ist wahrscheinlich sein Fokus im Leben, so, und das ist ja auch voll okay. Ich finde es halt trotzdem schade, so, dass es da einfach hier und da, oder vielleicht sind es einfach Kombos, die ich gerne hören würde, ich weiß es nicht.
Also das Ding ist, das schließt ja aber nicht aus, dass die beiden auch ihren Sound weiter verändern und modifizieren. Und dann lieber vielleicht hier und da Features und ein cooles kleines Zeitprojekt und dann eben mit der Legacy einer lupenreinen Diskografie irgendwann sagen zu können, yo, das haben wir so gemacht. Wir haben eben über Herbert Grönemeyer hier, und da habe ich, glaube ich, irgendwann mal gedroppt so, der macht es ja ähnlich. Also der macht ja auch seit 25 Jahren oder so alle Platten immer mit demselben Produzenten, mit Alex Silva. Und trotzdem passiert da musikalisch ja so super viel von irgendwie dann mal Drum and Bass und dann mal irgendwie so Einflüsse aus so Reggae-Gitarren oder so. Und ich glaube, das ist ein Besersin auch, wenn man sich anguckt, mit welchen Leuten der sonst arbeitet und was er sonst an musikalischer Finesse so drauf hat, noch sehr viel und einen langen Weg mit ihm gehen kann. Und alleine die Harmonie, die scheinbar zwischen den beiden herrscht, da werden, glaube ich, noch sehr viele sehr interessante Sachen passieren.
Haft hat auf jeden Fall mal gesagt, dass in einem 16-Bars-Interview, ist, glaube ich, schon sehr lange her, hat er mal gesagt, dass er einen Song mit Herbert Grönemeyer auf jeden Fall feiern würde. Vielleicht hören wir das ja mal. Dann schließt sich der Kreis.
Das wäre krass.
Ich frage mich eh ganz häufig so, ob meine Lieblingsrapper in 20 Jahren noch Mucke machen werden.
Ein paar auf jeden
Fall. Und wenn ja, was das dann sein wird. Ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, wir wissen ja eh nichts, aber ich kann mir auch vorstellen, dass da noch zwei, drei Alben kommen und dann war es das. Ich würde nicht zwingend sagen, dass er bis 50 Mucke machen wird. Aber gut, was weiß ich schon.
Ja gut, ich weiß nicht, ob er, also irgendwann, er wird immer noch irgendwas machen. Der wird Wege finden, sich neu zu erfinden und selbst wenn dann mal eine 10-Jahres-Pause dazwischen ist oder 8-Jahres-Pause da, who knows. Ich glaube, dafür ist der Typ zu sehr wahnsinniger im Musikmachen.
Digga, wie geil wäre es, wenn wir in 20 Jahren einfach noch ein Haftbefehl-Album hören.
Ist die Frage, also, ob er dann noch Apfel heißen wird. Vielleicht wird er sich dann an Aikudanon umbenennen.
Wenn der irgendwann kreativ leer ist für einen Zeitraum, dann wird es mit Sicherheit auch ruhiger werden. Das hat man ja auch jetzt in den letzten Jahren schon mal gesehen.
Safe.
Wenn die Inspiration nicht da ist, dann wird halt keine Musik geschrieben. Aber ich glaube, sobald es irgendwann mal wieder klickt, dann kann er auch 50 sein. Dann wird es noch ein Haftbefehl-Album geben.
Ja, ich glaube, er bereitet das gerade auch besser vor. Also er könnte es nicht besser vorbereiten gerade, indem er halt eben so viel Wert darauf legt, was er erzählt und so viel von sich preisgibt und so sich auch für tiefsinnigere und breitere Themen öffnet, wie jetzt zum Beispiel mit Leuchtreklame. Also,
alleine, dass die Zusammenarbeit mit Medien bei dem Album jetzt primär öffentlich-rechtlich, Spiegel, Zeit, eben die wirklich, also die Medien, die eher so in eine bürgerliche Richtung gehen, der Fokus waren und dass da auch viele Gespräche stattgefunden haben und die ihn begleitet haben, das zeigt ja schon, dass er auch bereit ist, sich in diese Welt zu begeben und so ein bisschen die Brücke zu spannen zwischen seinem Blog und dem Bürgertum und was wahrscheinlich auch einfach dem geschuldet ist, dass er privat hier und da mit beiden Welten konfrontiert sein wird. Und dann ist das auch eine interessante Zukunft. Und das lässt auch sehr viele Wege zu, das auf seine eigene, wahrscheinlich dann sehr eigene Art und Weise auszuleben. Deswegen bin ich da auch sehr gespannt. Wir sind schon eigentlich nach Fazit gerade.
Ja, passiert halt manchmal. Man kann das alles nicht so gut planen. Ich kenne das ja nicht.
Ja, aber brennt euch gerade noch was auf den Lippen? Sonst würde ich langsam aber sicher ins Fazit schlittern, denn es ist 11 Uhr.
Ja, ich habe kein Problem damit, ins Fazit zu kommen, wenn ich ehrlich bin.
Und ich glaube nämlich, dass das Fazit auch noch ein bisschen länger ausfallen wird. Deswegen lasst uns ins Fazit gehen. Was ist euer Fazit zu Das Schwarze Album?
Das Schwarze Album ist ein sehr gutes Album mit wenig Schwächen. Mir persönlich wäre es lieber gewesen, wenn es wirklich noch gekommen wäre, wenn die Tage kalt und kurz sind.
Aber
das ist nur meine persönliche Meinung. Und es fügt sich eigentlich nahtlos in die Diskografie rein, finde ich. Ich muss aber auch sagen, es hat, also das habe ich aber auch schon auf DWA, also doch, auf DWA hatte ich, glaube ich, mehr Momente, so wo ich Neues entdeckt habe. Hier ist es viel, was wiederholt wird, also auch wieder nicht despektierlich gemeint, aber zum Beispiel auf DWA gab es einen Song wie Hotelzimmer, den ich auch sehr, sehr krass gefeiert habe, der mir auch nochmal eine andere Seite von Hapfel vermittelt hat. Das finde ich hier jetzt nicht zwingend, aber die Beobachtung, die reflektive Ebene ist immer noch so, alles auf so einem krassen Niveau, dass ich mich einfach immer noch nicht satt hören kann. So. Und wahrscheinlich kann er das Gleiche nochmal dreimal machen und ich werde es immer noch weiter pumpen.
Ich würde da direkt mitgehen, außer mit dem Punkt, dass dich nichts mehr überrascht hat. Bei mir war das nämlich genau anders. Ich finde es immer wieder spannend. Es kommt so viel raus. Es kommt so viel Zeug raus, wo ich mir denke, boah, das habe ich mir schon gedacht, dass es ungefähr so klingt, dass es so einen Inhalt haben wird. Und bei Haft ist es immer wieder so, dass ich mir das, wenn ich mir das Album anhöre oder die Tracklist dann sehe oder was auch immer, überrascht bin, egal ob es jetzt Feature-Gäste sind, ob es ein Sound ist, wie du weißt, dass es Haft ist, wo er sich nochmal neu ausprobiert, oder ob es Themen sind, wie auf Leuchtreklame, wo er gesellschaftskritischer wird, als er es bis jetzt war. Also er kriegt mich irgendwie immer wieder dahin, dass ich denke, wow, was geht denn da jetzt ab? Ich muss mir den Song nochmal neu anhören. Und obendrein ist es einfach so stark durchgehend. Ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr Zeit noch, weil bei Haftalben habe ich so nach 2 Jahren, wenn ich es immer noch höre, ja, dann weiß ich, das ist ein krasses Album. Aber ich glaube, es könnte eins sein, weil es eben wieder ein komplett rundes Projekt ist, wo ich einmal skippen muss, maximal vielleicht überhaupt. Und das ist der Rough Song, so den man aber auch gut und gerne durchhören kann.
Ich finde es krass, dass du das skippen willst, aber bei Farid nicht. Aber ja, lass gut sein.
Ja, ich glaube, da kommen wir heute nicht mehr auf einen Nenner. Ja, alles gut. Genau, ich glaube, also wenn ich jetzt spontan, aber wir machen das ohne Bewertung, ne? Ohne ja. Punktebewertung. Deswegen lasse ich das auch mal raus, aber ich finde es auf jeden Fall ein starkes Album. Es hat meine Erwartungen erfüllt. Aber ich hoffe, dass das nächste Album noch ein bisschen Zeit lässt für mich, um die 2 Alben jetzt noch in Ruhe lange zu hören, damit ich dann ein neues Album starten kann von ihm, das nicht sofort wieder ins kommt. Ja,
Von mir auch Lob. eigentlich nur. Ich finde es großartig. Ich finde es auch sehr schön, dass er gegen den Strom aus Single-Compilations anschwimmt und so eine sehr klassische Promo-Phase zum Album macht. Und jetzt ist es da. Und ich habe es dir im Vorgespräch schon gesagt, Kuba, so, wenn du es im Winter hören willst, dann hörst halt nächsten Winter. So, ist ja nicht weg jetzt, nur weil es gerade frisch raus ist.
Ja, und, normal, aber es ist da.
Ja, normal. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, den ich an diesem Album, genau wie Lukas auch sagt, wahrscheinlich als wichtigstes sehe. So. Ich glaube, dass eben beide Alben jetzt auch wieder sehr langlebig sind für eben einen Abschnitt in Haftis Karriere, in Haftis Karriere. Und das für mich im Moment gerade so, wenn ich mir beide Alben heute angehört habe, habe ich gedacht, okay, krass, ich glaube, es ist Peak Haftbefehl im Moment, bisher, weil ich es im Moment gerade wieder am interessantesten finde. Aber er war ja immer zu der Zeit, zu der er mit den Alben kam, Peak Haftbefehl. Und das ist jetzt vielleicht nicht besser oder schlechter als vorher. Mhm. Aber ich finde es konstant krass, was er macht. Und das über einen Zeitraum von mittlerweile 10 Jahren zu machen, immer mit dem, was man gerade rausbringt, der krasseste zu sein, ist so beeindruckend. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie abreißt in den nächsten Jahren. Selbst wenn man wieder mal eine 5-Jahres-Pause irgendwann dazwischen hat und der dann wieder auf eine andere Art und Weise zurückkommt und die Beats dann vielleicht nicht mehr total hektisch aufgeladen und hibbelig sind, sondern vielleicht eher in so eine ambientartige Richtung gehen oder noch düsterer und getragener werden. Das sind ja alles noch Sachen, die er noch ausprobieren kann. Und deswegen freue ich mich krass auf die kommenden Alben und ich bin richtig, richtig glücklich über dieses Album. Ich werde mir es auch wahrscheinlich wieder kaufen jetzt, nachdem ich es viel gehört habe und ich kaufe mir sehr wenige Alben mittlerweile. Und freue mich einfach, dass es das gibt und dass ich ein Album habe, das ich als Album durchhören kann in einer Diskografie, die einen wirklich Teil daran haben lässt, wie sich da jemand künstlerisch entwickelt und sehr Wert darauf legt, dass man das auch im Nachhinein so zurückverfolgen kann. Weil das wird eine Karriere sein, wo man irgendwann in ein paar Dekaden die ganzen einzelnen Alben nach und nach durchhören kann und wirklich nachverfolgen kann, wie der Typ sich entwickelt hat. Und dass jedes Album bisher slappt, ist für mich absolute, jede Lobeshymne wert.
Ich wollte gerade sagen, da kann man auch mal kurz mal drüber sprechen, das sind jetzt 5, 6 Alben, ein Mixtape, ich weiß nicht. Ja. Es ist einfach nicht eins davon schlecht.
Ja.
Es ist krass. Ich kenne keinen deutschen Rapper mit so vielen Alben, die konstant, also das ist natürlich auch immer
kein Rapper, der 6 Alben
hat. Nee, aber die ist auch gut, weil generell allein schon Künstler zu finden, von dem du, also der kein schlechtes Album hat. Also gerade auch, der aus einer Zeit kommt, wo noch viele Alben entstanden sind. Ich meine, Haftbefehl ist ja auch schon seit 10 Jahren da. Ich meine, hätte er vor 3 Jahren angefangen, Musik zu machen, dann wäre wahrscheinlich wäre die Musik anders geworden.
Ja. Ja, das ist krass. Da gibt's, ich glaube, von Casper oder so eine Zeile, wo er auch so rappt, so, ihr habt Singles, ich hab die Diskografie und das passt bei dem halt perfekt.
Hm.
So. Und
das waren perfekte Abschlussworte eigentlich schon.
Ja, meinetwegen können wir es damit beenden. Dann verabschieden wir uns für diese Woche. Lukas, hast du noch was zu sagen? Du hast bestimmt noch was zu sagen.
Es hat super viel Spaß gemacht mit euch, Leute. Es war ein sehr schöner Talk. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mehr kann ich nicht sagen.
Spaß gemacht. Ich habe nur manchmal das Gefühl, dass ich mir widerspreche. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht lag es auch daran, dass ich nicht so vorbereitet hier reingegangen bin. Aber es springt auch immer wieder, muss ich sagen. Ich weiß nicht. Also kann auch sein, dass du mich in 3 Wochen fragst und ich finde den Song mit Farid geil.
Das ist ja auch so ein bisschen die Krux oder das Schöne an diesem Format, dass wir das Album ja, also ihr habt es vorher gehört, ich habe es am Freitag das erste Mal gehört. So, ich bin da ja komplett unvorbereitet rein und ich habe es mir jetzt vielleicht 6, 7 Mal angehört. Und das wirklich auseinandernehmen zu können, das wird ja auch irgendwann in einem Jahr oder so erst richtig passiert sein. Deswegen kann man sich ja auch jetzt noch widersprechen. Es ist halt eine sehr direkte Reaktion. Plus es ist live. Also
easy.
Alles in dem gut. Sinne, danke für eure Zeit. Danke an alle, die zugeschaut haben. Danke vor allen Dingen an Bigger Boy Big Boy fürs viele Input geben. Das hat das Ganze hier sehr geil belebt. Und ich freue mich auf nächste Woche. ich weiß gerade gar nicht, wen wir nächste Woche besprechen. Oh Gott, jetzt
bin ich unvorbereitet. Was kommt denn raus?
Das schneiden wir
einfach. Die Frage, eigentlich müsste nach so einer krassen Woche müsste jetzt eigentlich, wobei,
es waren die letzten Wochen, war jede Woche krass. Letzte Woche ist Berkan rausgekommen, die Woche
davor. Aber das waren jetzt 5 Alben.
Diese Woche war hart, ja, das stimmt. Aber wo sind wir denn gerade? Bis jetzt Mai, ne? Es kommt Fatoni Edgar Wasser kommt raus. Enoch kommt raus.
Ich glaube, Enoch kommt tatsächlich eine Woche später. Ich meine, ich habe gerade mit Julia gequatscht.
Ja, kommt eine Woche später.
Ich glaube schon. Ich habe gerade keine Liste parat, sorry.
Ich auch nicht. Aber ich würde jetzt schnell noch eine rein. Oh, die 5 Minuten, die gönnen wir uns.
Gut.
Dann schauen wir doch mal, wer im Mai jetzt so alles veröffentlicht.
Oder Sampler 5 kommt am 14.
Stimmt. Jan Delay und KIZ veröffentlichen auch diesen Monat. Die Namen sind auf jeden Fall zumindest wieder groß.
40 kommt. Julian Boss. Tatsächlich ist hier auch OG Kimo für Mai 21 gelistet, aber ist ja kompletter Quatsch. PTK kommt am 14.
Das wird auch mit Sicherheit gut.
Aber nächste Woche ist,
Kontra K kommt,
glaube ich, auch nicht so viel.
Dann sprechen wir vielleicht über Fatoni und Edgar Wasser. Delirium, Nachfolger zu Nocebo.
Wobei, kommt Okapi nicht jetzt auch am 7.? Ich glaube, es kommt am 7. kommt Okapi und 3 Wochen später kommt die Box oder irgendwie sowas, habe ich mitbekommen.
Hier steht der 28.05., aber es kann auch sein, dass das dann wirklich die Box oder die Vinyl ist.
Das ist für mich relativ undurchschaubar verschoben worden, leider immer wieder. Ich müsste nachgucken. Wir werden das auf jeden Fall kommunizieren. Es wird
3 Minuten gequatscht, Infos geben.
Es wird eine Ankündigung geben auf Instagram und ansonsten sind wir sowieso nächsten Montag 21 Uhr wieder live hier. Wer dann dabei ist, werden wir auch noch schreiben und ansonsten stelle ich halt sowieso auch alle vor. Deswegen danke für eure Zeit.
Julian Boss hat das Feature mit Udo Lindenberg bekommen.
Imagine, Alter.
Boah. Kommentar des Tages.
Macht's gut, Leute. Das ist das Schlusswort. Ciao. Ja. Ciao.